Probe-Podcast. Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Mit unseren Moderatoren. Herr Raumwelle. Tobi. Und Herrn Notstrom. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Probe-Podcast hier live im virtuellen Studio im Proberaum. Begrüßen wir zu welcher Tageszeit auch immer, lieber Hörer, du dies hier hörst, den Sascha, Herr Raumwelle.
Ja, guten Tag.
Den Herrn Tobi, hallo.
Ja, gute Nacht.
So, jetzt muss einer von euch mich vorstellen.
Guten Tag, Herr Notstrom.
Ja, moin.
Aus dem hohen Norden.
Aus dem
das Intro stellt uns eigentlich alle vor, aber wir haben uns nicht daran gewöhnt.
Ja, aber du weißt ja, ne?
Doppelt gemoppelt hält Feedback. Besser.
Es gab Feedback, das doppelt hält besser und wir sollen uns ja auch mit Namen anreden.
Weil man unsere Stimmen ja nicht auseinanderhalten kann.
Ich habe Frühjahrsputz gemacht bei mir im Studio.
Und dabei ist dein Interface rausgeflogen?
Dabei ist das Interface rausgeflogen, weil wenn du irgendwie so 5 bis 10 Synthesizer verkaufst, brauchst du auch kein großes Audio-Interface mehr. Ich habe dann die nächst kleinere Version genommen. Ich habe jetzt ein Audio Fuse Studio und bin eigentlich total happy damit.
Das kann einfach nur noch die Hälfte.
Das stimmt nicht. Das ist nicht so wahr. Es hat nur die Hälfte an Ein- und Ausgängen. Das ist richtig. Aber Reamping zum Beispiel kann das Ding auch schon. Also sowas geht natürlich auch schon damit. Und es hat 2 Kopfhörerausgänge. Also 2 echte, regelbare Kopfhörerausgänge. Und du hast für die 4 Kanäle, die auch die Mic Preamps haben, habe ich eigene Regler auf dem Gerät. Das habe ich natürlich bei dem 16 Rig nicht gehabt. Da ging das dann halt alles über die Menüsteuerung.
Und sehe ich.
Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Und mir reichen die 8 Inputs, die 8 Eingangskanäle, also 4 Synthesizer könnte ich anschließen. Oder 4 Mikrofone und 4 Mikrofone und 3 Synthesizer.
Ja, das ist mehr als genug. Ich habe ja in meiner Grundausstattung ja auch 8 rein, 8 raus und das reicht. Erstmal.
Und ich kann das dann noch erweitern, entsprechend über ADAT. Also da geht was. Ähnlich gut ausgestattet wie das 16. Was ich halt ein bisschen vermisse ist, du sprachst es eben gerade an, ich wollte hier so ein bisschen Audio vom Rechner mit rüberschicken und das klappt natürlich dann nicht. Ne? Da fehlt halt die Matrix, die du beim 16 Request hast. Ja, da kannst du halt alles irgendwie miteinander verschalten.
Das geht ja, und das interne Mischpult und sowas, ne?
Ja, genau. Was aber halt auch cool ist, du hast halt so einige Sachen, die das 16 halt so besonders machen. Du hast halt auch auf Knopfdruck quasi einmal das Mixer, den Editor. Kannst du dir auf dem Bildschirm holen. Das ist ganz praktisch. Ja, und wie gesagt, also Reamping ist auch möglich. Geht auch schon. Ja, und jetzt bin ich halt, ich will nicht sagen ohne Synthesizer, aber es ist halt erheblich weniger. Ich habe die ganzen kleinen Kisten, die ich hatte hier, die ganzen hier Roland Boutiques und so, das habe ich jetzt alles losgeschossen. Wobei ich sagen muss, das Verkaufen ist ziemlich schleppend. Wenn ich das mal so vergleiche von vor 2 Jahren. Und sie haben das Zeug aus den Händen gerissen und mittlerweile ist das schon ein bisschen. Und man muss wirklich jetzt aufpassen, da sind eine ganze Menge Betrüger unterwegs.
Ja, das liest man ja auch ganz schön oft ist.
Ja, ist wirklich schlimm geworden.
Das könnte damit zu tun haben, dass wir alle im Grunde genommen kein Geld mehr haben. Also so zur freien Verfügung. Ich habe Budget gemacht und habe dann den Ableton Push 2, den ich für sehr wenig in den Kleinanzeigen gesehen habe, gleich wieder aus dem Kopf geschlagen.
Push 2 oder Push 3?
2. 3er habe ich kein Interesse dran. Also der ist sicher nett, aber nee, also ich denke so ein bisschen darüber nach, weißt du, auf der Seite hier, wo das Launchpad gerade steht, vielleicht einmal mit dem Busch rum zu experimentieren. Ich habe ja noch einen Einser, bin nie klar gekommen, aber der Zweier ist schon ein anderes Kaliber. Oh nee, eigentlich ich habe mir gesagt, eine Ausgabe pro Monat fürs Studio und die ist gestern passiert schon, also wurde abgebucht. Von daher, kein Push.
Ich bin ja noch am Überlegen, ob sich Push 3 Standalone für mich jetzt irgendwie, ob das jetzt einen Mehrwert mir bietet. Ist natürlich cool. Die neue Version von Live, Version 12, ist jetzt draußen. Tobi und ich haben uns schon ausgetauscht so ein bisschen.
Ich hab's gelesen.
Ich nehme an, wir sitzen beide vor einem offenen Ableton, oder?
Nee, ich hab's extra jetzt für die Sendung zugemacht.
Ich hab's noch offen.
Nee, ich hab's zugemacht. Aber es sieht halt immer noch aus wie Live. Aber es sieht irgendwie knackiger aus. Ich weiß nicht, ob die irgendwas an den Grafiken geändert haben, dass die vielleicht das über eine neue Grafik-Engine irgendwie darstellen oder die Elemente komplett irgendwie neu designt haben. Das weiß ich nicht.
Ich hab Angst abzurauchen, wenn ich jetzt 11 aufmache. Deswegen lasse ich's.
Nee, mach's mal nicht. Also ich find's schon, also auf meinem iMac, Das haben sie gemacht, dass es sich besser anfühlt. Und das was mir aufgefallen ist, es startet schneller. Erheblich schneller.
Müsste ich gucken. Also, ich finde, es fühlt sich jetzt an wie so in die Neuzeit geholt.
Ja.
Bisschen Bitwig-Gene, so von der Knackigkeit her. Ich meine, du bist ja auch so ein Weirdo mit dem Light Skin. Ich finde den neuen Dark Skin ziemlich okay. Ganz so gut wie der alte Disco-Skin, den ich benutzt habe, der ist er noch nicht, aber vielleicht kriege ich den ja wieder rein. Muss mal gucken. Glaube aber nicht mit all diesen neuen grafischen Elementen und so hier. Ich denke, das haben sie einmal von Grund auf erneuert. Das Schöne ist jetzt, dass die schwarze Leiste rechts weg ist und der Umschalter, der Modi jetzt gleich oben. Ansonsten, im Moment ist es eher ein visuelles Ding, weil ich habe am Wochenende zwischen sehr viel ätzendem Büroscheiß, bin ich manchmal 7 Stunden arbeiten und habe mir da einen Hörsturz organisiert, der hoffe ich vorübergehend ist. Ich habe ihn dann am Sonntag auch noch mit einer Rückkehr meiner Hyperakusis getoppt. Aktuell arbeite ich da gerade so zwischen einer sehr interessanten Audioverschiebung in den Kopfhörern hin und her. Ich war beim Arzt. Ich habe einen objektiv besseren Hörtest als vor noch 4 Jahren. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber tja, was willst du machen? Ne? Also, ja, der Arzt hat auch mehr oder weniger
das heißt, aufgegeben. Du hörst immer noch deine Jazz-Quinte auf beiden Ohren.
Basically. Also im Moment ist es eher es war nie eine Quinte, es war eigentlich immer schon eine gute Sippe. Was ist das überhaupt? Tritonus ist es nicht, aber irgendwas.
Oder eine Septime? Irgendwas möglich. Meintest du mal?
Ja, eine kleine. Oh, nee, eine große.
Ja.
Irgendwie so. Es klingt nicht schlecht.
Ich fühle mit dir. Ich hatte letztes Jahr, hatte ich ja auch mal einen Hörsturz. Das ist einfach nervig und ätzend.
Macht keinen Spaß. Es ist halt gerade wieder Lust, sich Fahrradfahren zu üben, weil das Panorama ist komplett woanders. jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Man sieht halt auch nichts. Also mein Hanno hat gemeint, mit der Geschichte würde ich in die Kirche. Und dann habe ich gesagt, da haben wir uns gestern gesehen und den Nottermin von heute abgemacht. Und der so, ja, haben wir. Aber ich meine, er ist einen Schritt weiter als meine Neurologen, die diese Scans gesehen haben, gemeint, sie würden anfangen, an der Nicht-Existenz Gottes zu zweifeln. Ja, Fragen über Fragen.
So, wie kriegen wir jetzt den Bogen zu Push 3 und Live 12?
Lass uns mal über Push 3 und Live 12 reden.
Genau. Also
Master auf Überleitung. Der Frank wäre so stolz auf dich.
Live 12, Push 3, hallo. Push 3, Live 12 wäre für dich keine Option, sagst du. Aber nur aus finanziellen Gründen? Oder auch Workflow-technisch?
Wer jetzt?
Na du, Tobi, weil du das eben gerade erwähnt hast.
Also ich sitze vor Live 12, hab's natürlich gestern kam die Mail, heute habe ich es runtergezogen. Push 3, also erstens mal habe ich keine Kohle. gleichzeitig Also ich habe hier praktisch, also ich habe ja hier praktisch keine Hardware mehr. Es kann sein, dass wir uns seither nicht mehr gehört haben, aber mein letzter Hardware-Synthesizer hier nicht von dann gezogen.
Also auch der Summit ist nicht mehr da.
Der Summit ist nicht mehr da, ja.
Und das Klavier?
Das ist noch da, aber das würde ich nicht als Synthesizer bezeichnen. Ich bin da aber tatsächlich am Überlegen, ob ich es wieder rauswerfe und durch ein einfacheres Stage-Piano ersetzen, weil mir tatsächlich die Boxen so ein bisschen fehlen. Ansonsten bin ich total happy mit der Kiste, aber so dieses einfach quasi dieses Dransetzen und Spielen, ohne hier den ganzen Bums hochzufahren,
ja,
das fehlt mir.
Das macht halt den Unterschied aus, ne?
Es ist, ja.
Echt Instrument versus elektronisches Musikinstrument.
Ja, klar, ein akustisches wäre jetzt Premium, aber ich glaube, das...
Und 100 Kilo schwerer.
Ja. Na gut, es fällt ja maximal den Nachbarn auf den Kopf im Bett. Also von daher. Push 3. Ich hatte die Idee, mich so ein bisschen mit dem Zweier wieder einzuarbeiten, weil ich das Konzept immer noch sehr geil finde. Dreier hin, Dreier her. Beim Dreier sind die Clip-Taster so klein geworden, da bin ich irgendwie kein Fan von. Auch die MPE-Geschichte, und dann ist natürlich auch eine Frage, willst du jetzt 1500 für ein Standalone ausgeben oder irgendwie 1000 für einen Controller? Ich habe im Moment nicht den Luxus, hier alles umschmeißen zu können. Also wenn, dann mache ich noch radikaler alles klein und kurz. Also
ich stelle mir das, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Standalone, ich glaube, das wäre cool. Aber ob ich es wirklich jetzt benötige hier im Home-Studio, glaube ich nicht. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie mit einem Musikinstrument draußen sich auf eine Parkbank oder in Starbucks setzt, um da irgendwelches Gedudel zu bauen. Ja. Genau, richtig. Ja. Ich bin da nicht so der Hipster-Typ, aber
ja, du bist deswegen...
Es ist cool. Ja. Der Technik-Nerd in mir sagt so, ja, geil. Klar. Macht Bock. Macht bestimmt auch irgendwo Gas. Aber, das ist natürlich, also, in Deutschland zahlst du im Augenblick 1900 für die Standalone-Version. Inklusive Mehrwertsteuer. Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Das ist viel Geld, ja. Also, ich bin ja hier so der ja relativ früh auch mit Grooveboxen angefangen hat. Also ich war ja damals live gewesen mit zwei RM1X von Yamaha und ein SU 700. Und das ist schon geil, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzt und einfach so drauf losdudelt. Mhm. Aber sich irgendwo einfach so hinzupflanzen, so ins Café oder so mit Kopfhörer, ich weiß nicht.
Ich weiß noch, wie mir jemand vor, ich keine Ahnung, das war glaube ich locker 10, 12 Jahre her, wie mir jemand meine Maschine Mikro auf den Kopf schlagen wollte, weil ich damit in der Bahn rumgebaut habe. Seither benutze ich Geräte mit sehr viel leiseren Pads. Aber so von der Idee her. Aber ich denke mir dann, aber dann kannst du auch gleich den Laptop dafür nehmen. Den habe ich ja dabei.
Genau, das ist nämlich die Frage. Ich frage mich, wo ist der Mehrwert bei der Standalone? Und was macht den hohen Preis bei den Controller aus? Also bei der Kiste?
Also im Grunde genommen ist Push 3 Standalone ein Computer. Haha, ein NUC.
Ja, im Endeffekt steckt da ja eine
drin. Der in den MIDI-Controller hineingebaut wurde. Und dadurch kannst du das Ding halt überall hin mitnehmen und überall spielen, bist autark, da ist gleichzeitig auch ein Audio-Interface mit drin und das ist quasi wie so eine mobile DAW mit allen Funktionen von Ableton Live 12.
Ja, gut.
Jetzt kommst und du kannst das Ding dann einfach an deinen Rechner anschließen, an deinen Mac, an deinen Windows-PC. Und auf Knopfdruck quasi dir dann das gesamte Projekt, was du dann irgendwo unterwegs gebaut hast oder meinetwegen beim Kumpel im Proberaum, als Projekt dir auf den Computer übertragen und kannst es dann dort weiterverarbeiten.
Ja,
das ist so die Idee hinter dem Ganzen.
Und die verstehe
eigentlich, ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, was heißt ja so ein bisschen, also ich finde die Idee sehr reizvoll, so einen Kasten zu haben, ne, wie so eine 20 Spur Tape Maschine, wo ich einfach meine Geräte reinstöpsel und einfach aufnehme und einfach jamme, ohne dass ich mir irgendwie großartig Gedanken über irgendwas machen muss. Ja? Das finde ich also, total geil. Ich wollte immer so ein Multitracker haben. So mit Kassette früher, dann war Minidisc, dann war Festplatte, jetzt ist, glaube ich, SD-Karte. Mhm. Und ich habe die Idee habe ich immer noch im Kopf, weil das ist zwar sehr oldschool, aber gleichzeitig haben die das dann jetzt mit dem Push 3 auf ein Level gehoben, wo du quasi so eine totale Integration hast. Du nimmst, du hast diesen Aufnahmeprozess, du hast diesen kreativen Prozess und kannst ihn quasi mit der modernen DAW verschmelzen, weil du dann einfach dein Projekt dann da ist, wenn du es am Rechner anschließt.
Ich finde auch das, was sie jetzt gemacht haben mit dem, also mit dieser nahtlosen Integration, dass es Ableton Live ist vor allem. Auch wenn ich jetzt hier schaue, was im 12 so alles noch drin ist an Möglichkeiten, an Packs, an Packs for Live Device, ist auch der neue Synthesizer noch, der Meld oder ist auch der Drift, der schon letztes Jahr kam. Das ist mittlerweile schon eine sehr, sehr potente Kiste und ich finde es gut, dass es einer mal derart durchzieht. Das ist natürlich nicht final perfekt, du kannst keine Plugins rausnehmen. Du hast, obwohl du einen Rechner hast, natürlich nicht diese ganzen Möglichkeiten. Also es ist schon, aber es ist schon mal viel, viel konsequenter als
viele andere. Genau, das ist der Nachteil.
Wenn ich jetzt denke, was du jetzt dafür unsagbare Krücken hast bei...
Der Nachteil ist, du bist halt nur in diesem Ableton-Universum, kannst dort nur die Ableton-Plugins vernünftig benutzen. Du kannst nicht Dritthersteller-Plugins nehmen, du kannst nicht dein Diva, deine Zebralette, Arturia Mini Freak V da reinladen. Das funktioniert.
Das ist aber auch eine Frage des Rechners, der da drin ist.
Du kannst natürlich das in der DAW alles vorbereiten und überträgst das Projekt dann auf den Push 3.
Machst Audiospuren
draus. Was aus den Dritthersteller-Plugins kommt, kannst du natürlich als Audio rendern vorher. Und dann geht's ab, genau. Und dann kannst du damit performen.
Was ich halt eilig gemeint habe damit, ist halt, du hast, also im Vergleich, wenn ich es jetzt vergleiche auch mit den MPCs oder der Machine Plus und so, dann ist das, was der Push hier macht, doch schon sehr viel ausgereifter. Wenn du es gerade vergleichst, was die Konkurrenz halt da so auf den Markt geschmissen hat, oder?
Aber die sind immer Kompromisse und irgendwie auch krückig in der Bedienung. Ich habe ja auch da einiges ausprobiert und mir hat weder Maschine Plus noch MPC irgendwie, die haben alle ihren eigenen sehr merkwürdigen Workflow, den man auch erstmal lernen muss und verinnerlichen muss. Und ich bin halt Ableton Live User seit halt 2 Jahrzehnten. Und dann kannst du das, denn ist das kein großer Umstieg, ne? Weil du weißt, du kennst die, du weißt, wie du da an die Sachen rangehen kannst, ne?
Aber ich frage mich immer noch, was jetzt den Preis für den Controller rechtfertigt. Bei der Standalone klar, aber bei den Controller, ich meine.
Also der Controller 949 Euro in Deutschland, das ist natürlich eine Hausnummer. Also
natürlich ist das eine Hausnummer.
Vielleicht, und du, damit hast du übrigens noch nicht mal eine Ableton Live Software Version, ne? Da hast du nur die Ableton Live Intro Version. Die da mit beigelegt wurde. Das kommt noch oben drauf. Das muss man halt auch immer noch bedenken. Auch bei der
Standalone. Also, du kaufst die Standalone und bist dann quasi bei 2.2 eigentlich mit allem
drum und drin. Also, dann musst du immer noch eine Ableton Live Suite Standard oder was auch immer musst du dann noch zusätzlich kaufen, wenn du dann wirklich den vollen Funktionsumfang haben möchtest, ne? Also, das haben sie da, aus welchem Grund auch immer sie sich dafür entschieden haben, das nicht so zu machen. Insofern, ich kann das Argument verstehen. Ich finde 949 Euro für den Controller, finde ich auch ziemlich heftig.
Also, wenn du überlegst, dass du das, Entschuldigung, wenn du überlegst, dass du das für das Geld eine ausgewachsene Tastaturversion mit guten Pads und so weiter an Controller bekommst.
Also, wie jetzt? Meinst du jetzt von der MPC oder wo?
Ja, nicht nur das, sondern halt hier auch von anderen Herstellern, von Arturia und so weiter, halt Master Keyboard mit vernünftige Pads und
vielleicht
Suite inklusive, ja.
Ja, vielleicht macht Ableton das auch, weil sie es können, weil sie sind Platzhirsche.
Ja, und es ist konkurrenzlos. Also an so einen Push kommt nichts ran. Also selbst meine Kombi hier aus Launchpad und APC, die ist super. Ich mag die, aber es ist diese Totalintegration, die der Push hat. Nee, das ist was anderes. Ich habe auch jetzt noch gelesen, dass im Zuge von Live 12 jetzt der Push quasi seine eigene Oberfläche wird. Früher war der ja immer quasi an diese MIDI-Controller-Scripts da gehängt, oder? Also diese Bedienoberflächen. Und soweit ich das jetzt hier sehe, gibt es hier quasi keinen Push 3, weil der kommt über eine ganz andere Schnittstelle. Und da wollen sie den Push 2 jetzt per Update auch.
Ja, aber es macht ja auch Sinn.
Ja, total.
Weil die sind hingegangen, die haben die Geräte halt draußen, haben eine neue Version und haben das sofort drumherum gebaut. Also ich würde es so machen.
Ja, also ich bin Ableton in dieser Hinsicht, ich weiß nicht, ob ich ihnen dankbar sein soll, dass es immer noch 6 Devices sind, weil heute ist mir das egal. Früher hätte ich da einfach Controller ohne Ende angeschlossen dran. ich verstehe es natürlich. Also das ist auch noch eine ganz andere Art der Integration. Ich glaube auch, dass es dieses MPE-Pad nochmal einiges an Kosten verschlingt. Und der Rest ist halt wirklich einfach, weil man es kann. Oder es ist das. Es ist das Apple unter den...
Was kostet so ein MPE-Controller, wenn man jetzt so die Konkurrenz mal anschaut? So ein reiner MPE-Controller, was kostet der so mit Pads?
Also Roli hat für ihre C-Boards, glaube ich, etwa 1.000 verlangt, wenn sie gerade nicht in der Pleite waren.
Okay.
Und das war schon recht knapp kalkuliert im Vergleich zu vorher, wo die Hardware-C-Boards mit dem Synthesizer drin, die waren ja irgendwo bei 5.000 gestartet und das war dann auch irgendwie kostendeckend. Die sind fürs Rise halt in irgendeinen Wahnsinns-Marketing-Move gegangen und die, was haben wir noch? Das Osmose ist halt irgendwo bei 1,8. Dank einer guten Vermarktung. Und ich glaube auch, da hat jemand wirklich Ahnung vom Geschäft. Ansonsten E-Ray Touch, der zweite ist gerade im Kickstarter, soll dann für, glaube ich, 900 irgendwas auf den Markt kommen. Ich habe ja für meinen 500 gezahlt, das war aber schon eine Black Friday, wie sich herausstellen sollte, Abschussgeschichte wegen dem neuen. Dann hast du so Zeug wie das Linstrument, da fängt es, glaube ich, bei 990 an oder so fürs Kleine und irgendwie 1.300 fürs Große. Jetzt, die sind ja auch schon ein paar Jahre älter.
Okay, also wir haben jetzt mal so einen groben Überblick. Okay, das sind jetzt auch wirklich qualitativ hochwertige MPE-Controller. Jetzt, okay, wie funktioniert denn der Push 3 als MPE-Controller? Funktioniert das gut? Konntest du das testen?
Frag den Stürzer. Ich hatte noch keinen Push 3 unter den... Moment mal kurz.
Ach so, Ben. Okay, ich dachte, du hättest das
schon getestet. Stopp, natürlich. Nee, Ben hatte ja einen an der Ableton 12 Beta-Präsentation, die er mal gemacht hat. Also ich habe mal auf einem rumgespielt. Ich glaube, das ging ganz gut. Also, aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, bis auf diese Slides und so, die übrigens richtig können brauchen, also MPE, gerade so Strip-Geschichten. Ich habe es auf meinem E-Ray Touch gemerkt, da musst du so unglaublich präzise spielen können. Weil wenn du da nur so eine Millisekunde drüber schießt, macht alles schon. Und dann wird's, ja. Mhm. Nee, also da ist, habe ich auch
also den das Eindruck, erklärt, dann erklärt das auch den relativ hohen Preis für den Standard, für den Controller.
Ich denke, es erklärt zumindest, wobei das ist jetzt, also das ist ja jetzt eine Massenproduktion. Also Ableton ist da deutlich weniger Boutique als alle anderen. Ich denke, es erklärt den Aufpreis von etwa 250 im Vergleich zu dem, was der Push 2 gekostet hat bei Release. Warum der Push 2 bei Release 700 Flocken gekostet hat, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Also das ist wahrscheinlich willig Marktmacht, weil natürlich war der Top eigentlich in allen Ecken mit dem Farbdisplay. Das war 2015 immer noch eine Riesensache, weil das ja, glaube ich, auch noch OLED war. Und halt schwarzer Background und so. Das war damals schon State of the Art, aber ich glaube auch, den hätten sie mit ein bisschen weniger, wir sind halt Ableton, auch durchaus für 500 irgendwas loswerden können. Wäre wahrscheinlich auch genauso gut, wenn nicht besser gelaufen. Natürlich wäre es besser gelaufen. Aber eben das so, ich denke, das MPE-Pad macht sicher ein bisschen was aus, ja. Auch sonst jetzt natürlich mit der ganzen neuen Logik, die da drin ist. Ich finde den Push 3 einfach vom Design her nicht schön, muss ich sagen. Also der 2er hat sowas Makelloses, sowas Digitales und gleichzeitig Organisches. Der 3er macht das für mich, wie soll ich sagen, so ein bisschen wieder kaputt. Aber das bin ich. Also da, deswegen hätte ich mir auch einen 2er geholt, wenn ich jetzt mit dem Push rum experimentieren würde. Aber das ist alles gerade so ein bisschen in sehr weite Ferne gerückt. Ich bin nicht an dieser Stelle bei meinem Zahnarzt.
Ja, lustigerweise Push 2 findet man jetzt halt nicht mehr so häufig auf Kleinanzeigen. Muss man halt auch schon ein bisschen gucken, ne? Und das, was da teilweise angeboten wird, das ist schon ziemlich frech.
Und runtergerockt.
Ja, das meinte ich ja damit. Also 400 Euro für so ein Tierhaar behaftetes, klebriges Teil, weiß ich nicht.
Ich muss mal gucken, was will eigentlich der Typ auf der Kleinanzeigenplattform, der nach der Bandprobe hingefallen ist und seinen Push versucht zu verscheppern. Der halt aussieht, als wäre irgendwie ein Trecker drüber gefahren. Über den Push 2. Was haben wir hier?
Also ich frage mich, warum Ableton da nicht auch nochmal was weniger Anspruchsvolles auf dem Markt. Also ich brauche zum Beispiel diese ganze MPE-Geschichte gar nicht. Also ich hätte da eher sowas wie in Richtung Novation Launch Control. Aber allerdings halt mit der Standalone-Funktion würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ne, so einfach so ein Aufnahmegerät quasi.
Haben wir eigentlich mal erklärt, was MPE bedeutet?
Nee, haben wir nicht. Mach mal.
Ich bin ja jetzt nicht so der Experte für, aber das steht doch für MIDI Polyphonic Expression. Und das bedeutet, dass halt bestimmte Sachen halt mehrstimmig, mehr wertig übertragen wird. Ich bin ja kein Experte. Was bedeutet das?
Im Kern geht es darum, dass du MIDI ist ja, also MIDI als Protokoll ist ja dazu ausgelegt, dass du Noten hast.
Ja,
die können parallel stattfinden und du hast
parallel kann das nicht stattfinden, weil es eine serielle Datenübertragung ist. Du kannst nur Note anschicken und danach die nächste sofort, aber du hast im Endeffekt einen Versatz drin.
Na, jetzt kommt der Nerd wieder raus. Nee, was ich sagen wollte ist, du hast halt Controller oder Noten, die wirken immer nur als, also die sind halt nur so in sich. Du kannst den gleichen Wert nicht auf mehrere Ebenen schicken. Du hast zwar bei MIDI hast du 16 Kanäle, das heißt, du könntest eigentlich 16 Mal einen Wert über verschiedene Kanäle schicken, aber du kannst ihn auf einem Kanal quasi nur an eine Sache senden. Und wenn dagegen so ein Klangerzeuger liegt, der auch nur auf einem Kanal empfängt, dann hast du tatsächlich einfach den Punkt, dass du quasi, also bei Aftertouch, du bist mehr oder weniger limitiert auf eine Sache, quasi auf einen Befehl, der dann auf die ganze Engine oder auf den ganzen Klangerzeuger oder so wirkt. Oder es gilt für Pitchband, es gilt im weitesten Sinne auch für Modulation. Ich denke beim Aftertouch, Polyphonic Aftertouch, da gibt's schon so ein paar Abweichungen, aber ganz grundsätzlich ist beim Aftertouch nimmt man es ja Channel Aftertouch, ganz grundsätzlich ist so eine Note oder so ein Synthesizer erstmal für eingehende Kontrollbefehle, die wirken dann auf alles. Also ein Pitchband wirkt immer auf alles. So ein Notenslide, wenn ich was mit Portamento ziehe, dann wirkt es immer auf alles. Und MPE bricht das dann auf. Also quasi, dass du jede einzelne Note eigentlich in jedem Detail quasi ansteuern kannst, ohne die anderen Noten damit zu beeinflussen, quasi.
Lass mich das kurz ergänzen. Es ist korrekt. Es gibt auf bonedo.de einen kleinen Artikel dazu. Für MIDI, Polyphonic Expression, ist eine Methode zur Verwendung von MIDI, mit der man mehrdimensionale Controller verwenden kann, um unterschiedliche Parameter jeder Note in einer MPE-kompatiblen Software zu steuern. Traditionell werden bei MIDI ausdrucksstarke Steuerelemente wie Pitchband auf alle gespielten Noten angewendet. Das hast du gerade erklärt, Tobi. Und jetzt kommt's. In MPE wird jeder Note, stellt euch vor, ihr habt ein 88-Tasten-Keyboard, also jede Note ein eigener MIDI-Kanal zugewiesen, mit dem ausdrucksstarke Steuerelemente wie zum Beispiel Pitchband pro Note angewendet werden können. Das heißt, Polyphonic Aftertouch ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Du kannst allerdings auch noch ganz andere Parameter steuern. Wir hatten den Osmose erwähnt. Da ist dann eine Taste in X, Y und Z Richtung bewegbar. Und dann kann man sich schon ungefähr so vorstellen, dass man dann halt nicht nur Pitchbend, man kann auch dann den Filter Cutoff pro Taste bewegen. Und das heißt, man muss eigentlich im Grunde genommen, wenn man 10 Finger spielt, jeden einzelnen Finger unterschiedlich bewegen. Und das macht das auch so herausfordernd, so ein MPE-kompatibles Instrument zu beherrschen, weil das natürlich, das ist vorhin auch erwähnt, Tobi, gar nicht so einfach ist.
Ja, allein
das Push 3 Pad, die Push 3 Pads sind MPE-fähig, die sind in dreidimensional bespielbar, also Druck nach vorne, nach hinten, zur Seite. Und dadurch sind sie halt auch schwieriger zu spielen und man muss das wirklich lernen, um da auch dann nicht eben halt aus Versehen ein Pitchbend zu machen, wo keiner sein soll.
Ja, so hast du im Endeffekt 4 Dimensionen. Einmal den Druck, dann halt rauf, X, Y und Z.
Ja, genau. Und dann hast du natürlich noch die zeitliche Länge.
Das wäre die 5. Dimension.
Das wäre die 5. Dimension.
Du bist halt unabhängig voneinander. Das ist halt der Punkt. Also meine Pitchbands gehen will ich nur dahin, wo ich sie gerade will. Das kann man so ein bisschen schon mit auch mit den Launchpads und so sehen, weil die haben ja Polyarchy auf den Pads, oder? Und da kann ich wirklich auch nur die höchste Note benden, wenn ich so halt ein Portamento auf
Ja, aber stell dir das mal vor, du musst das wirklich für jeden Finger einzeln lernen. Ich schaffe ja mal gerade eben meine 10 Finger irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Das ist schon schwierig. Und dann soll ich auch noch auf den Druck drauf achten und in welche Richtungen ich den einzelnen Finger dann bewege.
Boah. Ja, ich denke mal, also das ist ja das eine, aber das andere ist ja auch für jemand, der halt Konzerte also Leute spielt, du musst ja die Reproduzierbarkeit haben. Das heißt, du musst es dann ja das ständig machen können.
Für Gitarristen ist das Alltag. Also, ich weiß nicht, was du hast.
Für Gitarristen ist das Alltag, aber auch da hast du ein taktiles Feedback. Das hast du bei den MPE-Geräten jetzt nicht so in dem Maße. Du spürst
nicht so nicht krass, die, ja.
Du hast nicht den Korpus der Gitarre, der dir sofort Feedback gibt. Das ist ja Instant Feedback. Das spürst du ja schon im Bauch. Ja. Das hast du bei diesen bei den MPE-Controllern hast du sowas halt nicht.
Gut, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es jetzt einfach zu lange gemacht. Also auf dem iPad mache ich es seit 10, 12 Jahren wirklich. Geosynth, habt ihr ja beide gesehen, neulich. Mhm. Und auf dem Launchpad kann ich es inzwischen, glaube ich, auch blind. Also wenn ich weiß, wo ich da bin, dann gucke ich da nicht mehr hin. Also da sind mir die Raster dazwischen eigentlich schon taktiles Feedback
genommen. Ja, aber du hast es gerade gesagt, 10 Jahre üben.
Ja,
10 Jahre üben.
Oder 5 jetzt im Falle des Launchpads.
Du hast halt Jahre üben müssen, um es jetzt vernünftig hinzukriegen.
Ne? Ja, und ich war vorher schon nicht schlecht. Also das ist, ja, es ist tatsächlich, es ist, glaube ich, auch eine Sache, also du hast gerade bei den einfachen MPE-Geschichten hast du mit den Skalen natürlich schnelle Erfolgserlebnisse, aber wenn du es dann auch chromatisch machen willst, dann wird es wirklich schwierig. Also
deswegen sage ich, also ich, für mich persönlich, ich brauche diese MPE-Geschichte gar nicht. Und ich würde mir wünschen, dass Ableton da vielleicht nochmal eine Version auf den Markt bringt, wo sie es einfach weglassen.
Ja, warte doch mal drauf, dass da der Gerät mit MPE-Tastatur kommt. Dann reden wir nochmal drüber.
Ja, auch den werde ich mir nicht kaufen. Ich brauche die 12 Stimmen nicht.
Also ich hau jetzt mal ein Geständnis raus. Ich habe Ewigkeiten Aftertouch nicht verwendet. Weil ich viele, ich auch, aber weil ich viele Sachen einfach halt nacheditiert oder so.
Ja, okay. Kann ich jetzt nicht mitreden. Ich benutze also Aftertouch eigentlich schon mal ganz gerne.
Also wenn wir hier schon bei den peinlichen Outings sind, ich weiß bis heute nicht, wie man ein LFO einsetzt. Ich mache alles diese Geschichten mache ich einfach Schnipsel in Audio und stecke sie hintereinander.
Ist nicht dein Ernst. Echt jetzt?
Doch. Ja. All meine Scatter-Geschichten, das ist alles händisch. Dann weiß ich auch, wo ich es habe. Also da muss ich ja nicht so ein das ist super mühsam
zu programmieren. LFO über Aftertouch kontrollieren ist doch das Einfachste, was geht.
Nee, das ich weiß nicht, wie man LFO benutzt für so, also ich weiß nicht, wie so ein LFO, also ich sag mal so, ich weiß ungefähr, wie der aufgebaut ist, aber bis ich den geroutet habe, habe ich Audio-Samples gemacht und die einfach in die Timeline gestellt.
Und ich mache Shutterstock-Effekte mit Shutterstock von Isotopes.
Ah, ja. Okay.
Weil da habe ich die Effekte alle auf der Tastatur verteilt und kann ich fertig.
Ja. Ja, Ableton Slicer ist ja auch ein schönes Werkzeug, kann man es an der Stelle mal sagen.
Tja, wie war das? Der Probe-Podcast von Hobbyisten für Hobbyisten?
Richtig.
Ja. Jeder macht es halt wie es für ihn am besten passt, dann sag ich mal.
Nein, haben wir nicht alle zwei Ausgaben in eine Tirade über den Minimalismus und die Simplizität.
Ja, aber hallo, LFO?
Ja.
Aftertouch?
Nee, es hängt ja nicht zusammen, nicht Aftertouch, LFO und so, also LFO generell.
Du kannst Aftertouch LFO durch Aftertouch ansteuern.
Kann ich, aber ich weiß nicht, wie ich ihn programmiere.
Du weißt doch, was...
Modulationsmatrix.
Was ist das?
Modulationsmatrix ist das, wo du ein Ausgang, ein Gerät mit einem Ziel verbindest.
Wo du einen Controller auf ein Ziel setzen kannst.
Ja, Kollege, alles, was kompliziert ist, hast du Prophet Sex, steige ich aus. Das habe ich schon am Summit nicht verstanden.
Okay. Das erstaunt mich jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen kommst du mit dem Polybrut so gut klar, weil da ist die Modulationsmatrix ausgeführt. Da musst du ja nur ein Knöpfchen drücken.
Ja, aber die Tastatur ist scheiße. Und das habe ich gerade neulich wieder festgestellt.
Du müsstest ja quasi so ein Mini-Moog feiern, bis zum geht nicht mehr.
Nee, da käme er ja auch nicht mit zurecht.
Der kann mir zu wenig. Nee, aber
Ich öfters schon gehört, so, nee, Mini-Moog will ich nicht, der kann zu wenig. Und wenn dann die Leute tatsächlich zum ersten Mal vom Mini-Moog gesessen haben und den gehört haben, dann sind sie alle hin und weg.
MS-20?
Ich glaube, ich habe das gesamte Sequencer.de Forum damals im Centorama Lutherbach wütend gemacht, weil ich am Minimoog einfach nicht klarkam. Die sind da so drum gestanden, so nach dem Motto, ja, heiliger Gral, und ich so, okay, was soll ich machen?
Ja, also heiliger Gral finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also wo ist das, schon ein gut klingendes Instrument, aber...
Wo ich das erste Mal an so einem Minimoog gesessen habe, das war bei einem aus dem Forum, da hatte ich mich mal getroffen mit ihm und da habe ich sofort ein paar Lines gehabt und die gegroovt haben, nachdem er dann halt noch ein bisschen an den Filter gedreht hat. Das war total krass gewesen. Das war wie so eine Sprache. Also ich habe mit dem Ding gesprochen und er hat sofort Antwort gegeben.
Ja, das hat der Bob Moog, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt. Also dieser Kontext.
Mhm.
So zur sprachlichen Interaktion.
Ich sag dir, Quantenebene, das Quantenfeld. Da passiert was.
Das sind die handselektierten Bauteile.
Ja. Das hast du beim Minimoog aber nicht. Was meinst du, warum Rudi Lindhardt seit Jahrzehnten sich davon ganz gut ernähren kann?
Wir haben in der Schule mal so einen Großcomputer auseinandergenommen. Hier mit diesen 40 Zoll Festplatten, ne? Und ja. da waren Ferritkernspeichermodule drin.
Ja.
Die Dinger sind ja per Hand gewickelt worden von irgendwelchen asiatischen Frauen.
Ja, kann man im Berliner Technikmuseum bewundern übrigens.
Das Interessante ist, wenn du die Dinger wieder anschließt, kannst du den letzten Speicherzustand nochmal auslesen, wenn nichts damit passiert ist, magnetisch. Mhm. Auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, wie dann halt mein Lehrer damals sagte in der praktischen Physik, dass er eine Hochachtung davor hat vor den asiatischen Frauen, die damals diese Spulen um die Ferritkerne gewickelt haben. Weil das ist weniger als Millimeterarbeit. Und so stelle ich mir diese Handselektiererei der Bauteile vor. Das ist so ein meditativer Zustand und das bringt sich in diese Instrumente mit ein. Das ist doch das Verkaufsargument.
Ja, das sollte man mal an Minimoog aufschreiben, gucken, ob da so ein Hilfezettel drinsteckt.
Du weißt schon, dass der Klang von den Vintage-Synthesizern nur deswegen so ist, wie er ist und so geliebt wird, weil es eben keine handverlesenen Bauteile gewesen sind. weil nämlich alle modernen Synthesizer, wie zum Beispiel der Polyboot oder auch die neuen Sequentials, die haben handverlesene, obwohl die sind nicht mehr handverlesen, sind eher maschinenverlesene Bauteile und die sehr exakt sind und denen wird allen ein kühler Sound nachgesagt, ne? Das ist ja der Trick dabei. Gerade weil die nicht handverlesene Bauteile genommen haben und die so ein bisschen sloppy im Klang waren und nicht so präzise, nur deswegen und so ein bisschen gedriftet sind und so weiter. Das sind ja die ganzen Sachen, die sie jetzt krampfhaft versuchen, wieder in die Geräte reinzukriegen, weil die zu präzise sind.
Du musst einmal bedenken, dass die Fertigung der Bauteile damals eine viel größere Toleranz zugelassen hat, wie es heute der Fall ist. Wenn du früher so einen dummen kleinen Widerstand hier, so ein Viertelwatt Widerstand gekauft hast, dann waren 2% Abweichung schon Premiumware. Heute reden wir von 0,2% Abweichung. Und alleine schon das bei diesem einfachen Bauteil, dann beim Kondensator bis zu 5%, war damals Premium. Heute brauchst du darüber gar nicht nachdenken. Und alleine schon die Tatsache, dass damals, was damals Premium war, schon solche Toleranzen hatte und Abweichungen, macht ja auch bei der Handselektiererei selbst dort halt eine große Abweichung. Und das führt dazu, dass selbst handselektierte Bauteile heutzutage eine große Abweichung haben. Und dann ist das Alter natürlich auch noch eine Rolle. So ein Folienkondensator, der nutzt sich nicht ab. Doch, der nutzt sich ab, weil der ständig aufgeladen wird und entladen wird.
Das sind elektrochemische Prozesse, die da stattfinden. Und die Dinger sind halt
sind Folien und ein Elektrolyt drin. Und
richtig, sind elektrochemische Vorgänge, die da stattfinden. Und die altern natürlich auch. Wie halt Lebensmittel, nur sehr viel langsamer, aber trotzdem tun sie es halt.
Ja, dann ist das auch so, die Lötstellen spielen eine Rolle und bla bla bla. Das ist die Summe der ganzen Elemente.
Genau, wer weiß, ob das ganze Gelumse, die ganzen elektronischen Musikinstrumente, deswegen finde ich das, was unser Gast vom Schweizer Museum, Synthesizer Museum, vom, jetzt hilf mir mal, Clemens. Clemens vom
Swiss Museum of Electronic Music Instruments.
Genau, deswegen bin ich dem so dankbar, dass er mit der Arbeit dort angefangen hat, die Geräte zu konservieren. Wer weiß, ob die in 100 Jahren auch noch so klingen, wahrscheinlich nicht mehr, oder ob man sie überhaupt noch einschalten kann.
Das einmal und zum anderen, je älter die Geräte werden, umso höher ist der Aufwand, die Dinger zu am Laufen zu halten.
Ja.
Du musst immer mehr Bauteile auswechseln und du kannst diese Kondensatoren, Widerstände, diese diskreten Bauteile, kannst du alles wechseln. Da wirst du auch noch in 100 Jahren noch eine Quelle für haben, für diese Bauteile. Weil zum Basteln, zum Lernen.
Das aber nicht ist. Für die Chips.
Aber manche Chips, die sind das Problem. Und manche Chips haben so eine miese Qualität damals gehabt.
Richtig.
Dass die schon seit 10 Jahren regelmäßig oder
Speicher,
ausfallen.
Oder die Synthesizer, die dann mit dem Speicher kommen und mit einer Speicherbatterie, um den Speicher am Leben zu erhalten. Da weiß man auch nicht, wie es wird. Und bei den neuen digitalen Synthesizern weißt du nicht, wie es wird, wenn die diese Flash-ROMs haben. Ne? Wer weiß, wie so eine Elektronenkiste, die ja
56K, tschüss.
Ja. Auch das jüngste Beispiel, genau. Motorola 56K-Prozessor. Geht der kaputt, hast keinen Ersatz mehr.
Das siehst du ja auch bei SSDs, dass bestimmte Speicherelemente, auch wenn sie elektronisch sind, eine gewisse Anzahl von Schreib- und Lesezyklen aushält. Und da gibt es bessere und schlechtere.
Ich tausche gerade eine Generation SSDs durch, die aus 2020 stammt oder so, weil die einfach langsam merke ich, da das Zeug zerfällt. Und ich habe langsam echt ein bisschen Bammel, weil ich will eigentlich keine Harddrives mehr. Einmal fallen lassen und das Zeug ist im Arsch. Aber SSDs sind auch irgendwie begrenzt. Also
SSDs sind auch begrenzt, wie alle elektronischen Speicher.
Die haben halt eine gewisse Lese- und also vor allem eine Schreibrate. Und das sind zwar Petabytes, die sie haben, aber wenn du das voll hast, du merkst einfach, dass die Platte kleiner wird.
Und das ist das Schöne an Vinyl. Das hält.
Ja, klar. Genauso wie die Shellac-Platten, solange sie nicht runterfallen.
Ja, aber elektronische Musik, die nur in elektronischer Form vorliegt, Downloads, hört man das noch in 20 Jahren? Kann man das in 20 Jahren noch hören? Ist das MP3-Format in 20 Jahren noch abspielbar?
Wenn du das immer konvertierst und immer auf dem Laufenden bleibst, also von einem Speichermedium zum nächsten und von einem Dateistandard zum nächsten.
Aber Sascha,
das immer wieder überträgt.
Welchen Aufwand bedeutet das, wenn jedes Jahr, ich sag einfach mal eine Nummer, wenn 1 Million Musikstücke jedes Jahr neu hinzukommen an den bereits vorhandenen Pool an Musikstücken, wie viel Aufwand oder wie viel mehr Aufwand muss denn jedes Jahr getrieben werden, um das für die Nachwelt zu konservieren? Das wird ja ein unendlich großer Aufwand irgendwann. Dann werden wir vielleicht irgendwann die Energie von der Größe der Sonne darauf verwenden, nur um die gesamte Musik
Müll zu speichern. Ja.
Das Musikschaffen der gesamten Menschheit speichern.
Ich gebe dir ein anderes Beispiel.
Das geht nicht.
Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Es gibt ja in jedem Land so ein Landesarchiv, wo Sachen eingelagert werden für die Nachwelt.
Ja.
Tageszeitung, alle Printmedien und so.
Ja, Mikrofilme. Ne?
Mikrofilme, Datenspeicher und so weiter. Die machen sich keine Gedanken um die Printmedien und so weiter. Die machen sich auch keine Gedanken um die Mikrofilme. Die machen sich eher Gedanken um die digitalen Medien. Weil im einfachsten Fall, um einen Mikrofisch lesen zu können, brauchst du eine Kerze und eine Lupe. Dann kannst du den Mikrofisch lesen, genau. Den Mikrofilm. Das kannst du mit Steinzeittechnologie machen. Eine CD auszulesen oder eine Festplatte, das wird schwieriger.
Hm. Eine Shellac-Platte auszulesen wird auch schon schwieriger.
Genau, deswegen haben die damals, wie sie bei den Voyager-Sonnen, da die Platten mitgeliefert und geschickt
haben. Deswegen haben sie eine Goldplatte genommen, eine Goldschallplatte.
Ja, weil die sich wenig verändert, bis gar nicht. Aber die haben auch gleichzeitig noch erklärt, wie man sie hören kann.
Das stimmt, ich erinnere mich, ja.
Das ist in den Diagrammen auf der Verpackung. Erstens, wo sie herkommen, dann halt hier menschliche Abbildung und so. Ist das vermerkt, wie man das abhören kann. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Also Archive und so, die betreiben quasi halt die Konservierung des Wissens mit optischen Datenträgern auf wie Papier, Mikrofisch. Und das ist ein Mikrofisch sogar am liebsten, weil das halt platzsparend ist. Ja, und
jetzt stell dir das mal, jetzt denk mal weiter an unsere sogenannten kulturellen Errungenschaften. Filme, Videospiele, Musik.
Genau. Bei Filmen haben wir das Problem, dass eine Zeit lang halt der Film technisch nicht, also qualitätsmäßig nicht in Ordnung war und der sich selber auflöst. Das ist eine gewisse Zeit, ist das. Das gleiche Problem hast du bei Papier auch. Da ist einfach ein zu hoher Säureanteil drin, das löst sich selber auf im Laufe der Zeit.
So, und jetzt weißt du, warum die alten Ägypter in Tontafeln geschrieben haben.
Sumerer.
Oder kann man fallen lassen. Genau, die Sumerer. Ja, das hast du ja bei allen Sachen. Aber das ist ein Speichermedium, eine Tontafel, eine Schiefertafel ist ein Medium. Ey. Ja,
mit der Keilschrift, ich meine, das kannst du heute
Das überdauert Jahrtausende, ja, Jahrzehntausende.
Du brauchst halt zum Lesen brauchst halt nur deine eigenen Augen, nicht irgendwie das Mac OS, das.
Aber du kannst keine Musik. Du kannst auch die Sumerer hatten bestimmt Musik und wir kennen sumerische Musik nicht. Wir wissen nicht, was für Musik die gemacht haben.
Nee, dafür musst du ja erstmal ein System haben, wie du das halt auf Papier bringst, beziehungsweise auf Tontafel. So. Ich hatte mal ein Gespräch gehabt und das war, das muss so um 96, 97 gewesen sein. Mit einem Lehrer, der sich an der Fachschule sich für die Datensicherung verantwortlich war. Und der sagte, er hat im Keller Datenträger, die er heute nicht mehr auslesen kann, weil es die Geräte dafür nicht mehr gibt.
Mhm.
Und da ist mir klar geworden, dass ich halt ständig meine Daten immer wieder auf neue Datenträger übertragen muss. Ja, und das ist das einzigste vernünftige Konzept mit digitalen Daten, dass ich die verlustfrei in ein neues Format konvertiere und dann halt auf einen neuen Datenträger. Weil wenn mir hier das CD-ROM abfackelt, dann kann ich keine CD-ROMs mehr lesen.
Das ist mir auch bewusst geworden. Nachdem ich den Film Blade Runner 2049 gesehen habe. Es ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, wir müssen von unseren Fotos, die uns lieb und teuer sind, müssen wir Papierkopien machen. Und zwar vernünftige.
Genau.
Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Weil, lass da mal so eine Neutronenbombe oder so ein EMP auf dem Rechenzentrum der USA, wo die Internet-Root-Server stehen, explodieren, wie das in dem Film Blade Runner 2049 angedeutet wird. Da unterhalten sich zwei Leute darüber, dass das passiert ist. Und dann in dieser Szene hieß es dann, ja, ich habe damals alle meine Familienfotos verloren, verdammte Scheiße. Mhm. Und genau das könnte passieren. Du hast jetzt alles in der Cloud gespeichert. Aber was machst du, wenn die Root-Server ausfallen und auch nicht mehr online gehen so schnell? Und selbst wenn sie online gehen, heißt das nicht, dass du dann wieder Zugriff hast auf deine Google-Fotos oder auf deine Apple-Fotos oder Microsoft-Cloud-irgendwas-Fotos. Nee, das kann sein, dass das alles weg ist. Gelöscht.
Richtig.
Und dann hast du keine Erinnerungsfotos mehr, weil du dir keine Sicherheitskopie sozusagen in Papierform gemacht hast,
und
die ein bisschen länger hält.
Und selbst da gibt es Probleme. Meine Mutter ist jetzt hingegangen
selbstverständlich.
Und hat Fotos, die jetzt, sagen wir mal, so knapp 20 Jahre alt sind, die sie damals beim Fotografen hat machen lassen, nochmal einscannen lassen, dann retuschieren und nochmal auf Papier bringen, weil der Fotograf damals beim Entwickeln einen Fehler gemacht hat.
Ja.
Und einfach jetzt über die Jahre irgendwelche Flecken aufgetaucht sind.
Und wenn du dir heutzutage irgendwie, gehst du hier in eine Drogeriekette und lässt dir da irgendwie aus einem von diesen tollen Agfa-Fotodruckern oder CW-Fotodruckern oder wie auch immer die Kette gerade heißt, lässt dir da so ein paar Bilder, so ein paar Abzüge auf Papier machen, dann kriegst du allerbilligstes Papier und allerbilligste Tinte. Und wenn du die in 10 Jahren nochmal anschaust, dann stellst du fest, oh, die Farben sehen irgendwie nicht mehr so gut aus.
Ja klar, ich meine, das Zeug ist alles nicht UV-beständig.
Ja, aber selbst wenn du das halt in der Schachtel aufbewahrst, das Ganze unterliegt halt auch einem chemischen Alterungsprozess. Das heißt, du musst, wenn du dir Papierfotos machst, Abzüge machst, musst du darauf achten, dass du da auch eine altersbeständige Tinte gedruckt wird und Papier
muss
auch vernünftig sein.
Am besten noch halt die gute alte Methode auf den Silberpapier übertragen. Weil dort hast du die besten Ergebnisse, die lange halten. Wenn ich mir die Fotos anschaue von meinen Großeltern, die sind stellenweise 50 Jahre alt. Mhm. Oder die anderen Fotos, die sie schon bekommen haben, die sind von den, die sind jetzt über 100 Jahre alt.
Ja.
Die sind 204 Jahre alt und die sehen noch aus wie neu.
Ja, und das, so eine Qualität hast du heutzutage einfach nicht mehr.
Nein, das hast du nicht mehr. Und es sei denn, du gehst zum guten Fotolabor, die wirklich noch einen Vergrößerer haben.
Ja, genau. Ja.
Für Schwarz-Weiß habe ich das alles im Keller.
Man könnte auch sagen, dadurch ist alles, obwohl wir so viel speichern und gesagt wird, lass uns mal alles digitalisieren, eigentlich ist unsere Zeit noch viel vergänglicher als noch vor 100 Jahren, oder?
Definitiv.
Du hast keine Beständigkeit mehr.
Ja, und du ertrinkst halt vor allem im Datenmüll und vergisst eigentlich so ein bisschen.
Das ist der nächste Punkt. Du ertrinkst. Ja. Wenn ich dann gucke in meine Cloud und dann sehe ich da so, ja, jetzt hast du hier, ich sag mal so, 60 Gigabyte an Fotos und Filmen aus den letzten 10 Jahren.
Was davon ist es eigentlich wert?
Ja, wenn du meine Frau fragst, alles.
Ja, aber sag mal ehrlich, früher hast du dir genau überlegt, wenn du ein Foto machst. Hast du genau überlegt gehabt, ich setze mich jetzt da hin und mach Foto. Heute gehst du hin, holst Handy raus, und machst sofort 40 Bilder.
Aber da hast du auch die geilsten Shots aus dem Handgelenk.
Natürlich hast du die geilsten Shots, aber du hast diese 40 Fotos und wenn du das dann alles verbunden hast, dann geht das automatisch ab in die Cloud.
Ich habe gerade ein Wochenende damit verbracht, 10 Jahre regelmäßiges Fotoarchiv durchzugehen und halt auf die nächste Platte zu schieben, also auf die nächste Plattengeneration. Und das ist, ich habe es zum Anlass genommen, da mal ein bisschen aufzuräumen und einfach mal so noch einen Ordner anzulegen mit den wirklich wichtigen Sachen, oder? Mhm. Aber jetzt nach drei, vier Tagen blöd werden, bin ich da gesessen und habe mir einfach nur so gedacht, okay, also eigentlich muss es dir mit, also eigentlich ist mir da jetzt die Bergpredigt sehr viel näher mit, mach dir keine Sorgen um den nächsten Tag. Weil das ist ja auch nur auf der Platte. Kommt dann wieder irgendwie in die Schublade. Ja, es ist schön, es ist jetzt mal wieder sortiert, aber du schiebst da dann halt monatlich wieder einen neuen Berg an Fotos rein. Das bringt's ja auch nicht irgendwie. Also,
ja, aber das macht doch mehr Sinn, dass du hingehst und dann, sag ich mal, jetzt 1 oder 2 Jahre meinetwegen gesammelt hast und dann gehst du hin und behältst die besten Bilder aus diesen ganzen Fotos und die packst dann in einen extra Ordner rein. Das macht doch Sinn.
Natürlich macht das Sinn, aber das ist ein Riesenaufwand, wo ich mich frage, hätte ich diese Fotos vielleicht einfach schießen sollen? Aber wären die nicht entstanden, hätte ich nicht irgendwie 50 Schüsse in den Sonnenuntergang gemacht. Bei jeder Tages- und Nachtszeit.
Also was ich von Freunden von mir gelernt habe, die Profi-Fotografen sind, es kommt nicht darauf an, dass du von einem Motiv 40 Shots hast, sondern dass du einen Shot hast.
Ja, das Shot, das Bild.
Das da reicht es manchmal, wenn du einfach nur ein Foto machst.
Ja, wenn ich mich früher auf der Düne hingestellt habe und den Sonnenuntergang in der Nordsee fotografiert habe, da habe ich vielleicht 2 Fotos von gemacht. Mhm. Ja, eins, wo so die Farbe so ziemlich geil ist. Ja. Und dann eins, so wenn das so kurz davor ist, dass die Sonne das Meer so berührt. Ja. So, dann sind das aber diese 2 Fotos. Und nicht so wie heute, dann machst du vielleicht 100.
Mhm.
Aber was ich auch noch sagen wollte, ist, bei mir geht das automatisch bei Google in Google Fotos rein, auf die Cloud. Und dann habe ich da erstmal halt 40 Bilder, 40 mal die Sonne und dann endlich 40 mal einfach dieselbe Sonne. Manchmal habe ich dann Lust, dann setze ich mich hin und fange an, mal ein bisschen aufzuräumen, weil ich brauche nicht für meine Erinnerung nicht x-mal das gleiche Motiv. Und dann ist da der nächste Punkt. Macht ihr Backups von euren Daten zu Hause?
Ja. Jupp. Also von den Rechnern, die wir hier haben, auf jeden Fall. Von den Kindern mache ich keine Kopie, aber das, was meine Frau und ich haben, also von meinem iMac und von ihrem MacBook ziehe ich regelmäßig ein Backup. Jeder von uns hat 3 Festplatten und dann mache ich quasi halt diese, wie heißt das bei Mac? Ich hab's vergessen.
Carbon Copy Cloner oder Time Machine?
Ich mach Time Machine.
Ich bin da weg von, weil das ist dann irgendwie immer wieder so ein Apple-abhängiges Ding. Ich mache einfach Carbon Copy Cloner. Seit den M-Chips geht's ja nicht mehr mit dem startfähigen Dings, aber ich habe dann halt einfach alles trotzdem noch irgendwie drauf. Ja, mache ich auch. Also ich habe eine zu Hause, ich habe eine extern und ich habe noch eine dritte.
Ja, und dann immer eine inkrementelle Sicherung, ne?
Ja, genau. Also einfach so, dass das Allerwichtigste. Ich mache natürlich den ganzen Datenwust, lagere ich so ein bisschen aus. Ich jongliere da gerade mit irgendwie handgezählten 10 SSDs. Ich muss das jetzt eben im Rahmen dieser kompletten Erneuerung. Ich habe jetzt die nächste Samsung-Generation, die T9. Da mache ich jetzt quasi so ein bisschen neues System, das dann so die alten T5s und T7s so langsam ablöst. Die T7 Shields, die sind noch gut, die nutze ich noch weiter, oder? Aber ich muss mir jetzt da halt irgendwie etwas überlegen, weil du willst natürlich einerseits, willst du das Zeug nicht wegwerfen, weil irgendwann ist eine Hochzeit, dann kommen Leute und sagen, sag mal, hast du den Scheiß von 2005 noch? Ja, natürlich habe ich den Scheiß von 2005 noch, weil ich habe ja damals überall die Kamera draufgehalten. Oh ja, klar, kannst du den rüberschieben? Ja, und das ist natürlich das der Burner des Abends, oder? Auch wenn die Person mich wahrscheinlich lynchen wird, wenn sie wissen, von wem das Zeug doch kommt, oder? Aber nee, also ich merke halt, du machst so einen Berg an Scheiße und so richtig durchgehen tust du dann ja auch nicht mehr. Also bei den Fotos ist ja noch das eine. Aber ich denke mir halt so den ganzen anderen Datenmüll, oder ich bin zum Beispiel übergegangen, bei ganz vielen alten Musikprojekten von mir einfach das Logic-Projekt zu löschen, einfach nur noch eine Renderspur raus, auf den Stick, auf eine Platte, Stick in den See werfen oder so, einfach so nach dem Motto, gut, wenn's gut war, dann ist er eh im Kopf, oder? Und ansonsten war es das nicht wert.
Also ich habe das ja bei mir auch so gemacht, dass ich selbst die Platten im Rechner, die haben da eine bestimmte Reihenfolge. Ich habe eine Platte, wo halt das System drauf ist und halt bestimmte Programme. Dann kommt eine Platte, wo halt Plugins drauf sind und die Sample-Bibliotheken und sowas. Weil wenn ich die Plugins geladen habe, dann kann ich die volle Geschwindigkeit für die Streams von den Samples verwenden. Und dann habe ich eine, wo halt Projekte abgelegt werden und eine, wo ich schon mal quasi so ein Vorbackup mache, wo ich dann halt Projekte, die fertig sind, halt draufpacke, dass ich von dort aus einfach ganz schnell die halt in die Cloud verschieben kann, dass ich das alles so fix und fertig habe. Das hat den Vorteil, selbst wenn ich kein Internet habe, habe ich immer noch die letzten Stände bei mir auf der Platte. Nur jetzt Projektdateien, ne? Weil Windows neu aufzusetzen, das ist ruckzuck gemacht. Die anderen Sachen alle installieren, das ist relativ schnell. Das ist ein Tag Arbeit, dann habe ich einen Rechner wieder hergestellt, so wie ich ihn jetzt habe. Das Dumme sind halt, wow, die Daten.
So lange brauchst du dafür?
Ja, ich lasse mir halt Zeit dabei.
Das Prekariat hat noch verschiedene Festplatten in seinem Tower.
Ja, ich habe keine Festplatte. Das sind alles SSDs.
Kein Geld, das sich einen Mac zu leisten, wo keine zweite Platte reingeht?
Ich habe alles SSDs bei mir dran. Also die letzte Platte ist eine richtige SSD, die anderen sind alles NVMe.
Du hast mehrere, das ist der Punkt.
Nee, der Punkt ist folgender. Du nimmst dir die Zeit, deinen Rechner herzurichten, ne, mit Liebe, und ich bin eher der Typ, dass dieser Computer, das ist ein Werkzeug.
Natürlich.
Die Scheiße soll einfach funktionieren.
Nein, das Windows und so weiter, das ist für mich mein Arbeitswerkzeug. Was ich mit Liebe herrichte, das ist meine Unix, meine Linux-Installation. Die ist handfrisiert. Die ist handgecodet, ja? Aber Windows ist für mich ein reines Arbeitswerkzeug.
Das heißt, du hast da einen handgeklöppelten Kernel drin.
Ja, natürlich.
Und alles.
Das ist das Sascha-Linux.
Da spricht das Sascha-Linux. Not for resale.
Not for resale.
Geil.
Ja, aber ich habe auch.
Aber das ist das, was ich meinte. Also für dich ist das, okay, dein Linux ist handgeklöppelt, okay. So, mir geht es einfach nur darum, für mich ist so ein Rechner halt auch nur ein Werkzeug.
Natürlich.
Ich will halt einfach meine Projekte, meine Musikprojekte, an denen ich arbeite, die Steuerunterlagen, die vielleicht nochmal so ein paar lokale Kopien, die ich irgendwie gezogen habe von diversen Geschichten hier, Field Recording, Aufnahmen, Fotos von einer alten Kamera, die ich mal hatte oder so. Sowas möchte ich natürlich dann auch gesichert haben. Dann nehme ich dann halt eine Festplatte. Mhm. Und da ab und zu, da ich halt immer wieder Backups mache davon. Und ich gehe aber auch bei und fange an, tatsächlich Sachen einfach zu löschen, wo ich merke, so, das ist jetzt so alt, das habe ich auch seit 2015 nicht mehr angeguckt, das brauche ich auch nicht mehr. Also die Samples von 2015, die ich nie angefasst habe und mir nur irgendwie mal auf die Platte gezogen hatte, weil ich mal irgendwas vorhatte, dann weg damit.
Das ist natürlich Ausmisten. Ne?
Das ist aber, da muss man aber auch echt, ich sag mal, ich weiß nicht, ob man dafür ein spezieller Typ von Mensch sein muss oder ob es einfach nur auf meiner Seite einfach nur ein Loslassen ist. Also ich habe zum Beispiel einen alten Schulfreund, den habe ich irgendwann vor ein paar Wochen habe ich den mal wieder getroffen. Wir sind vor knapp 30 Jahren oder so sind wir mal zusammen zur Schule gegangen und ab und zu treffen wir uns dann mal wieder und quatschen so ein bisschen. Und der ist der Stefan, und Stefan ist halt ein Sammler. Mhm. Hat er mir erzählt, habe ich ihn gefragt, na, hast du noch deinen Atari-Rechner? Ja, habe ich noch immer bei mir im Keller schön sicher verpackt und so. Wir reden hier über ein Atari 800 XL. Wir reden nicht über ein Atari ST. Und seitdem hat er alle seine Rechner noch aufgehoben. Der sammelt die. Und er hat zwischendurch mal Videospiele gesammelt. Und er hatte eine 5-Zimmer-Wohnung, wo 2 Zimmer nur mit Videospielen-Regalen vollgestellt waren. Wir reden über einen Altbau mit so locker, flockig 120 Quadratmetern, ne?
Und einer gewissen
Technik, dann hat er die, da, genau, und dann hat er irgendwann angefangen, DVDs zu sammeln, dann gab's Blu-rays, hat halt Filme gesammelt und dann irgendwann ging es natürlich dann mit dem Streaming los. Dann hat er die Blu-rays und DVDs und Videospiele alle verkauft. Was sammelt er jetzt? Er ist jetzt 57. Lego-Modelle. Er hat die ganze Wohnung voll jetzt mit Lego-Modellen. Das sammelt er jetzt. Mhm. Ich glaube, man muss wirklich auch so ein Horter und Sammler sein von der Natur, vom Naturell her.
Vom Naturell,
das bin ich nicht. Das bin ich nicht.
Ich
will mich nicht mit diesen ganzen Besitztümern belasten, außer dass ich vielleicht denke, okay, ich kann es nochmal für irgendwas gebrauchen.
Aber das ist auch schwachsinnig.
Lass ich los, weil ich kann das Zeug, wenn ich tot bin, ich kann das nirgendwo hin mitnehmen. Und das ist auch alles vergänglich. Alles ist vergänglich. Das haben wir ja gerade festgestellt und rausgearbeitet, dass du, wenn du Musik machst, ist das nur für einen Moment eigentlich und nur für eine kurze Zeit eigentlich.
Ja.
Eigentlich müsste man tatsächlich das machen, was Tobi macht. Eigentlich müsste man sich viel intensiver damit beschäftigen, ein einziges Musikinstrument zu nehmen und das zu beherrschen und dann einfach anderen Leuten was vorspielen oder sich selber vielleicht einfach nur was vorspielen.
Bei mir sind es ja auch 4, also oder 3, sagen wir mal so, beherrschen. Beherrschen vielleicht 2. Aber.
Ja, genau, du bist ja Multi-Instrumentalist, du hast ja Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Synthesizer.
Bass. Also Gitarre ist es nicht, es ist Bass.
Na ja, gut, okay, aber immerhin.
Die Gitarre ist eine faule Entschuldigung, also weil ich einfach nicht übe. Aber
du bist sehr virtuos, Tobi, mit deiner Musik und machst vielen Leuten damit Freude. Und ich glaube, dass das so letztendlich ist, das glaube ich, viel wertvoller, als wenn ich irgendwie einen Haufen Lego-Modelle in der Wohnung rumstehen habe, unausgepackt. Da habe ich dann nämlich, das packe ich aus, baue es auf und ja, dann steht es halt in der Vitrine. Super.
Richtig, in der Vitrine. Und kannst du angucken. Ui, toll.
Ja, oder es gibt ja auch so krasse Leute, die sammeln halt Überraschungseier.
Ja, habe ich gekannt, ja. Da habe ich sehr viel Schokolade abgegriffen.
Ich glaube, irgendwas muss der Mensch ja machen mit seinem Leben, oder? Aber ich hab dann einfach irgendwann festgestellt, ja, ist halt, weißt du, ich komme halt aus einem Haushalt, der tatsächlich sehr viel einfach aus dem Keller hervorzaubern kann. Und das ist ultra praktisch, aber es braucht halt...
Aber du selber bist sehr spartanisch.
Ja, weil ich einfach den Platz nicht habe, aber ich müll mir trotzdem die Hütte zu. Willst du mal die Ecken sehen, wo ich einfach Zeugs hinlege, um es wieder zu finden? Das sind einfach 300 Dinge, die ich da hinlege, um sie wieder zu finden, übereinander gestapelt.
Also wenn ich mir deine Wohnung, die Fotos, die du so postest, angucke und den Sound, den du immer so lieferst, dann denke ich immer so, er lebt in einer leeren Bahnhofshalle. Wo nichts drin ist. Höchstens eine kleine Singularität irgendwo in der Ecke.
Vor 2 Folgen hatten wir ihn ja direkt von einer Autobahnbrücke.
Ja, für 3 Minuten, dann ist der Rechner gestorben.
Kältetod gestorben.
Weißt du, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Nee, aber nochmal zurück auf das eigentliche Thema. Ich sichere meine Daten und man muss sich halt immer überlegen, was das geeignete Speichermedium ist. Zurzeit sind das noch Festplatten. Ich habe einmal so eine USB-Festplatte, die ich am Rechner dran hänge. Und wichtig ist halt, dass er halt immer wieder abstöpselt. Und diese wöchentlichen Backups, die laufen bei mir halt über einen Server, wo halt Speicher dran ist und so. Aber einmal im Monat mache ich ein Backup halt auf eine eine externe Festplatte, externe USB-Festplatte. Und die lege ich dann im Schrank rein.
Mhm.
Das macht für mich am meisten Sinn. Natürlich wird auch was ausgelagert, ne, in der Cloud. Ich meine, wenn du die Datei hast auf der Festplatte, kannst du sie auch eben halt in der Cloud reinschieben. Aber dafür hast du halt diesen ganzen Speicher da. Ich weiß nicht, wie groß ist bei euch die Cloud so?
200 Megabyte, also Gigabyte für die iCloud, für die Handy-Backups. Das ist, glaube ich, die einzige Cloud, die ich nutze.
Ich habe 100? Nee, ich habe auch 200. Google Cloud, 200 Gigabyte.
Ja. Also ich hätte da noch Webspace, vielleicht müsste ich da mal was machen mit dem, den ich sowieso bezahle für das Mail-Programm. Vielleicht kann ich mir da irgendwas basteln. Aber es ist halt auch wieder die Frage, was willst du denn, wenn ich Cloud messe? Weißt du, cloud-übergreifend brauche ich drei Dinge. Meinen Kalender, damit der auf allen Geräten auftaucht. Die E-Mails, quasi auf ihren eigenen IMAP-Servern.
Ja, genau.
Und einen Ordner namens I saw the Internet, wo ich einfach Screenshots von irgendwelche grauenhaften, ihr kennt den Blog, oder?
Ich kenne den Blog. Verstörende Natur.
Das ist so das Einzige, wo ich halt sage, das brauche ich jenseits von Backups auf Cloud, weil ansonsten hast du halt irgendwelche riesigen Datengeschichten, die irgendwie hochzuknallen, das wäre natürlich eine Idee, aber da zahlst du halt auch irgendwie 30 dann im Monat irgendwie für und bei einem halbwegs sicheren Anbieter, der nicht irgendwie in Timbuktu zwei Festplatten an einen Stromverteiler anschließt, oder?
Ja.
Und dann bist du halt relativ schnell eigentlich
besser. Und die Feuerlöschanlage besteht darin, dass ein Mensch mit einem Feuerlöscher durch die Gegend rennt. In einer Lagerhalle. Die ohne.
So mit dem Gabelstapler.
Mit dem Gabelstapler.
Ja, genau.
Kennt ihr das Video, wo der Gabelstapler in der Lagerhalle zurücksetzt? Alles einstürzt?
Ja. Ja. Ich kenne das auch mit den Dosen da. Aber kennt ihr das Video, wo der Typ in Afghanistan im Umspannwerk den Strom für manche Leute an- und ausschaltet?
Was?
Ja, der sitzt da mit einer Wasserpumpenzange und ein Stückchen Metall, was da dann da, wo die, eigentlich die die dicken Hauptsicherung reinkommt, die NH-Sicherung, sitzt er da und schiebt dann das Ding da rein und du siehst da nur den Funkenflug und so. Ja, so stelle ich mir das vor.
So stelle ich mir das gerade aktuell in unseren Umspannwerken vor.
Ja, aber so stelle ich mir das vor
in Timbuktu. So modern, wie das alles ist mittlerweile. In
Timbuktu hier. Das Datencenter.
Ach, meinst du, dass das bei der Telekom anders aussieht?
Ja, da steht eben dann noch ein Aktenschredder und zwei überbezahlte Bürogummis.
Ich habe mal beim Subunternehmen für die Stadt Dortmund gearbeitet und da die EDV. Also ich weiß, wie das in Dortmund der Keller aussieht. Und die Datenstruktur.
Hm. Sind wir jetzt eigentlich schon angekommen an den Punkt, wo wir das eigentliche Thema dieser Sendung eigentlich anschneiden?
Nein.
Was braucht man wirklich?
Das hat sich erledigt.
Das machen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Wie viel haben wir? Sind wir schon bei einer Stunde?
Wir sind Stunde 15, Leute.
Ja gut, ich würde dann sagen,
da
dann
ist machen noch wir Luft noch nach oben.
Dann machen wir noch ein paar News zum Abschluss und machen dann das große Thema.
Es gibt doch keine News mehr. Also wenn ich mir so Gear News anschaue, gibt's aktuell keine News, weil die bringen irgendwie olle Kamellen.
Ja, ne? es sind lauter schlechte Ratgeber, wo man sich fragt, wie viel Geld habt ihr dafür bekommen, dass ihr diese Geräte bewahrt? Weil das glaubst du doch niemandem, dass er drei verschiedene Hydrosins in seinem Studio hat. Das glaube ich nicht mal den Gear News Fritzen, aber tatsächlich habe ich da vorhin rumgeskippt und das Einzige, was ich gesehen habe an News ist der Nektar Panorama Controller dafür die Channel Strips. Das sieht tatsächlich recht lecker aus, aber das ist so fucking nischig, weil alleine in meinem Kopf existieren halt noch vier große News-Themen.
Okay. Welche vier großen News außer Ableton Live 12?
Sag das, was du gesagt hast.
Also ich kann aus meiner Frühlingsaufräumaktion berichten. Ich habe also, wie gesagt, ich habe hier rigoros auch Synthesizer verkauft. Ich hatte zwischendurch mir mal die fixe Idee, dass doch so ein Modularsystem vielleicht doch mal ganz geil wäre wieder.
Hab
mir zum Ansehen ein IntelliGel Cascadia gegönnt. Das Kleingeld war ja da. Ist jetzt wieder da, das Kleingeld. Dafür ist der Cascadia wieder weg, weil ich halt festgestellt habe, man braucht schon ein ruhiges, familiäres Umfeld, um sich mit so einem Instrument, was da doch sehr hohe Ansprüche an Konzentration und Geduld einem abverlangt. Das braucht man dann halt alles so als Umfeld, sonst kann man das eigentlich vergessen. Und ich finde, der klingt eigentlich ganz geil, aber ich habe irgendwie nicht so das rausgekriegt, was ich mir so vorgestellt habe. Und für meine Bedürfnisse hat er irgendwie nicht so gepasst. Deswegen ist er denn jetzt wieder weg. Und ich habe mir jetzt dafür, womit wir denn wieder beim Thema Olle Kamelle sind, ich habe mir jetzt einen Waldorf Puls 2 in Blau bestellt.
In Thomann Blau.
Wie die auf die Farbe gekommen sind, keine Ahnung.
Keine Ahnung, das ist doch irgendwie eine gelangweilte Bürosekretärin, die irgendwie so zwischen, ja, wir machen jetzt eine GmbH und ja, wir brauchen ein Logo, irgendwie auf diese Idee gekommen ist.
Ja, aber es ist interessant, das scheint ja irgendwie, die Entstehungsgeschichte würde mich mal interessieren, vielleicht sollten wir den Rolf mal wieder anfragen. Mich würde mal interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass sie halt den Puls 2 nochmal halt neu aufgelegt haben in so einer Serie.
Ich dachte gerade, du sagst, wir sollten vielleicht den Hans mal anfragen. Lebt er eigentlich noch?
Habe ich schon gemacht.
Ah.
Die haben mich ausgelacht. Ja, kommt mal wieder, wenn ihr mir Klickzahlen habt. Ja. So, danke. Und nee, pass auf. Und dann, 4 Wochen später, haben sie ihren eigenen Podcast aufgemacht.
Nachahmung ist die größte Ehre der Anerkennung, oder?
Ja. Was soll ich dazu sagen?
Sie haben mehr Klickzahlen als wir.
Wir waren wahrscheinlich zu männlich, weil die haben nur politisch korrekte Durchführung dieses Podcasts, also auch mit den entsprechenden Themen.
Mhm.
Kann sich ja jeder mal selber ein Bild davon machen und
ich freue mich so auf
die Seite mal gehen und gucken, was die jetzt so an Podcasts so aufbauen.
Ich freue mich so auf die nächste Punkwelle, weil die wird stockkonservativ, das kannst du mir glauben. Also die richtige
Punkwelle.
Ja, also so eine richtige Antikultur, weißt du?
Das wird so schlagermäßig, glaube ich.
Ich weiß nicht. Also
ich wünsche mir die neue deutsche Welle wieder. Neue deutsche Welle 3.0.
Ja, aber dann so, wie Tobi gesagt hat, so konservativ.
So, ja, aber geil.
So Irokesenhaarschnitt, aber dann Anzug.
Nein, nicht alter Hut.
Nee, halt einfach so, wie soll ich sagen, mal so Moral und Werte, weißt du? Der ganze Rest ist so in der Auflösung.
Gibt's doch schon Hip-Hopper, die konservative Texte machen.
Ja, und die sind auch noch scheiß erfolgreich damit.
Die sind scheiße erfolgreich damit und werden aber alle als rechtsradikal bezeichnet.
Ja. Aber das ist, wie gesagt, nee, also ganz ehrlich.
Machen die das in Deutschland?
Ja. Gibt es eine ganze Reihe.
Ich dachte, das wäre nur ein Problem.
Aber die muss ich ganz ehrlich, die sind damit ziemlich erfolgreich, aber ich finde die eigentlich so vom musikalischen her. Es tut mir leid, aber da.
Ja, aber da bist du in der immer gleichen Zwickmühle.
Ich glaube, ist nicht neue deutsche Welle.
Nee, weißt du, wenn du Kunst machen willst, musst du dir um die Ambivalenz der Dinge musst du dir bewusst sein. Und ich glaube, einen verbohrten Konservatismus und das Bewusstsein für die Ambivalenz der Dinge, das beißt sich. Das bedeutet nicht, dass du dich irgendwie kopflos dem Progressivismus verschreiben musst, weil das ist ja letzten Endes auch nur eine einseitige Ideologie, die einfach nur eine Richtung kennt.
Ich bin total versaut. Ich bin ja eher einer, der, wenn Kunst gerne, aber wenn, dann in cool. Es muss auch cool klingen. Und das, ja,
aber was ist dann, cool?
Das, was ich cool finde.
Das ist subjektiv.
Ja, das sind wir ja wieder, da sind wir ja wieder beim Problem.
Cool wäre zum Beispiel, also was ich cool finde aktuell, wenn es um aktuelle Musikrichtungen geht, das ist nur das, was zum Beispiel die Briten gerade mit ihren ganzen Trap und Grime und dem ganzen Dubstep.
Boah, Trap finde ich Kram furchtbar.
Da machen. Ja, ich weiß, aber ich finde es cool.
es ist
also
ja
nicht alles, aber da gibt es echt richtig geile Sachen, wirklich.
Wenn du den ganzen Tag scheiß Trap mischen musst, weil die scheiß Kiddies mit diesen Sachen kommen, ey.
Okay, dann geht das auf den Keks, das kann ich verstehen.
Ja, nee, wirklich. Also ich weiß auch nicht. Es gibt die guten Versionen, es gibt die schlechten Versionen. Die schlechten Versionen landen bei mir auf der Arbeit.
Du hast mein,
das sagt mein viel, Mitgefühl. Das sagt viel über deine Arbeit aus.
Ja, ich wünsche mir auch eine Indie-Welle. Weil mein Vorgänger hatte eine Indie-Welle im Studio. Da haben wir ganz ein Schlagzeug in diese 2x2-Tonkabine gequetscht. War geil. Aber.
Ja, das ist das, worauf ich warte. Ich hätte gern mal wieder so eine richtig schöne neue deutsche Welle mit so richtig crazy Texten hier so. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen mäßig.
Hey, 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 ich bin da
oder
goldener Reiter.
Genau, sowas in der Art. Auf sowas, das habe ich jetzt seit der neuen deutschen Welle nicht mehr gehört, solche Texte.
Aber brauchst du dazu nicht auch irgendwie so noch gewisse optimistische Gesellschaft?
Hallo, also der Reiter ist derartig dystopisch. Hallo?
Einmal das und zum anderen. Die Zeit war nicht happy. Stimmt, wo Neue Deutsche Welle war.
Ja,
das
stimmt,
war das nämlich war Krieg. Die Hochkultur des Kalten Krieges.
Richtig.
Ich kann haben mich
wir
noch
jetzt wieder. Haben wir jetzt wieder.
Ja, haben wir jetzt wieder.
Ich warte darauf, dass sowas jetzt kommt. Müsste eigentlich passieren, oder? Corona? Ja,
ich glaube halt, der Hedonismus hat sich, ich glaube, wir haben zu Corona-Zeiten haben wir den hedonistischen Aspekt noch sehr gut abfedern können, indem wir einfach Geld auf das Problem geworfen haben. Ich frage mich halt, ob das jetzt mit dem Krieg genauso gehen wird. Bezweifle ich aber.
Naja, du hast ja hier Krisenwelle auf Krisenwelle und die Kids sind eher damit beschäftigt, sich an irgendwelchen Straßen festzukleben oder irgendwelche Gebäude mit.
Aber die machen wenigstens was.
Mit Farbe zu besprühen, als dass sie das irgendwie konstruktiv nutzen oder kreativ nutzen. Das
ich kann mich so noch daran erinnern, dass man sich darüber beschwert hatte, dass die Kids in den 80ern, weil wir es gerade immer wieder den Bezug zu den 80ern haben, eine Null-Bock-Gesellschaft sind. Die haben alle Null-Bock. Und heute gehen die Kids auf die Straße und sagen, bis hier und nicht weiter.
Nee, die Kids. Das geht ja nicht für alle, aber du hast viele, die halt mitschwimmen, also die genau das machen, was sie machen sollen. Die sind alle auf Kurs. Das ist das Problem. Ich sehe nicht, dass da irgendwelche Leute aufstehen, irgendwelche jungen Leute aufstehen und sagen, hey, warum nehmt ihr mir meine Grundrechte? Was soll das? Warum habt ihr noch die Gesetzgebung der Unverletzlichkeit der Wohnung immer noch eingeschränkt? Und. Das siehst du nicht. Oder ich sehe es zumindest nicht. Und das drückt sich auch nicht in Kunst aus.
Aber das
ist ja das, was Tobi ja vorhin sagte, ne? Dieser Konservatismus. Sehe ich noch nicht, dass es sich auch in entsprechender Form
ausdrückt.
Ist auf ein paar Hip-Hopper.
Ich kann mich noch dran erinnern, am Anfang hier, wie halt die Straßen und die Kleberkleber so kamen, dass da jemand sagte, ich weiß gar nicht, wer war das denn? Ach, egal. Namen sind Schall und Rauch. Come on, gang. Auf jeden Fall sagte man, dass man aufpassen muss, dass sich diese Kleberkleber nicht so radikalisieren, wie die RAF damals gegründet haben. Weil die sind nämlich auch aus Protestjugendlichen entstanden. Zumindest die erste Generation.
Ja, wobei
jetzt haben wir ein ganz hartes Thema, Leute.
Wir sollten das Thema lassen, weil das führt, glaube ich, zu weit und ist.
Es führt vor allem zu Streit.
Nee, ich weiß ich nicht. Ich bin momentan auch nicht so streitlustig.
Nein, zu Streit führt das nicht.
Das ist einfach zu tief, das Thema. Da kann man zu viel.
Ist eine Klammer, ich glaube, das ist eine Klammer, die wir im Rahmen des Probe-Podcasts nicht unbedingt aufmachen müssen.
Nein.
Auf jeden Fall ist es so, dass heutzutage mir bei den Jugendlichen stellenweise so Impulse fehlen für eigene Ideen und eigene Entwicklung.
Ja, die sind wahnsinnig angepasst. Das ist das, was ich meinte. Die sind wahnsinnig angepasst und
ich finde das auch witzig, wie sehr man die Musik der 80er glorifiziert. Also nicht nur Leute, die Zeit mitgemacht haben, sondern wie viele junge Leute die Sachen so feiern. Es sind zwar immer nur alles die ein und dieselben Hits.
Eben, da haben ja auch nur 5 Sachen überlebt. Take on Me, Money for Nothing, Walk of Life und was waren die anderen beiden?
Major Tom.
Danke.
Und wen hassen sie alle?
Wham.
Wham.
Last Christmas, I gave you my heart.
Ja, der Last Christmas.
Den fand ich so schön als Kind. Ich fand das so schön.
Ich finde das Lied immer noch schön. Ich höre das heute auch immer noch gerne.
Das ist ein richtig geiler Popsong.
Also wirklich.
Es ist ein guter Song und ein schlechtes Meme, oder?
Und ganz ehrlich, George Michael, finde ich, war ein großartiger Künstler. Also,
Wake me up before you go, go.
Was er als Solo-Künstler vor allem gemacht hat. Ich fand die Sachen richtig gut. Also die waren gut produziert. Die Stimme war toll. Ich find's schade, dass er so früh gegangen ist.
Ich finde es eher faszinierend, dass wir in der ganzen Nostalgiewelle die 90er quasi gesprungen haben und jetzt Nostalgie empfinden für die frühen Nuller. Richtig. Das finde ich viel beeindruckender.
Aber weil die Leute alle schon tot sind. Deshalb.
Was hatten wir in den 90ern?
Totgekokst.
Techno.
90er. Pet Shop Boys, rauf und runter.
Nein, 19. Die Pet Shop Boys waren nur ein Anfang noch relevant. Danach war nur noch Techno.
Dann hatten wir hier, wie hieß er denn hier? Nicht Scooter.
Sven
Scooter,
doch,
ist gut. Genau,
Sven West Fate. Bam.
Frontline Assembly. Was war noch? Wie hießen die anderen?
Tokotronic gab's auch, genau. Die waren auch groß damals in den 90ern.
Waren gut, bis sie Rick MacPhail von den Synthesizern an die Gitarre geschoben haben und der seither mit dem einen Riff, das er kann, jeden Song versaut.
Wenigstens kann er eins.
Das ist eins mehr als ich.
Dafür spielst du auf jeden Fall besser als ich. Ja, ich würde gerne Gitarre spielen können.
Ich hab's versucht.
Ja.
Ich auch, aber ich krieg immer einen Knoten in den Fingern.
Mhm. Also das Zeug, das ich mit 13 konnte, das kann ich bis heute. Das Zeug, was ich mir heute drauf schaffe, das ist tatsächlich bockschwer. Ich glaube auch tatsächlich, dass es für ganz viele Dinge, was im Leben sowieso eine Zeit gibt, oder? So nach dem Motto, wenn du dich kopflos durch die Welt ficken willst, mach's mit 20, weil mit 25 merkst du, dass die Idee dumm ist. Weißt du?
Du, das merken manche noch nicht mal mit 45.
Ja, aber verstehst du so den
Aspekt? Auch nicht mit 55 übrigens.
Ich glaube halt, der Punkt ist auch mit dem Dinge lernen. Ich habe es gerade an der Fasnacht wieder gemerkt. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass unser Zug so ein bisschen veraltet, sage ich mal so. Oder? Und wenn der erstmal die 60er-Grenze weitgehend überschritten hat, dann wird's halt langsam dünn, oder?
Herzlich willkommen in der modernen Welt. In Deutschland sind alle Vereine überaltert.
Ja, aber der Punkt ist halt, jetzt könnte ich mir natürlich schon noch so ein Fasnachtsinstrument draufschaffen, aber die Leute, die das halt damals gemacht haben, die hatten in der Jugend 4 Jahre oder 5 Jahre halt mal organisiert Fasnacht gemacht, haben das von der Pike auf gelernt, hatten's dann drauf und müssen es weiter eigentlich nur noch, wenn überhaupt, verfeinern, weißt du? Und hingegen jetzt nochmal bei Null anfangen, da hast du gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten dazu. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich bei mir jetzt auch mit dem Gitarrenspielen, oder? Also ich kann dir da den komplexesten Mist aus dem Griffbrett zaubern, weil ich so theoretisch weiß, wie das funktioniert. Aber so das Intuitive, das habe ich mir mit 15 nicht drauf geschafft. Also kann ich es auch nicht.
Ich kenne Leute, die können super toll Gitarre spielen. Das geht ungefähr so. Blam, warte, blam, warte, blam, warte, blam, warte, blam. Weil die jedes Mal umgreifen müssen und dann immer gucken. Fürchterlich ist das. Fürchterlich.
Ja. Ich glaube halt so, wieso bei eben, dass es für gewisse Sachen aber auch eine Zeit gibt. Oder genauso wie es für den Techno halt eben den Mauerfall gab, oder?
Ja, der und, war für Berlin und so weiter, war das natürlich das Gründungsding.
Ja.
War das so?
Ja.
War das so ausschlaggebend, dass sich daraus die Szene entstanden ist?
In Berlin?
Also aber Techno ist doch nicht nur in Berlin nein, entstanden, das ist auch in Frankfurt.
Techno ist hauptsächlich, also die Ursprünge sind ja in Detroit. Richtig. Aber es ist dann ja auch nach Deutschland rübergekommen und zur gleichen Zeit, wie es rübergekommen ist, standen riesige Gebäude und Keller und so weiter in Berlin leer. Und da hat sich keine Sau für interessiert, was die Leute da machen. Und da sind die hingegangen, haben ihre PA da reingeschleppt und haben dann die aufgelegt. Und das war die Initialzündung. Das Gleiche gab es natürlich auch in Hamburg und anderen Großstädten. Aber Berlin war so extrem gewesen, weil der gesamte Osten von Berlin einfach offen war. Da waren so viele Gebäude, wofür sich erstmal keine Sau interessiert hat.
Ja, weil da war ja die Industrie weg, die DDR quasi verreckt, der Wohlstand noch nicht drin.
Ja.
Und weißt du, stimmt, es gab es gibt auch in We Call It Techno diesen schönen Interviewabschnitt, also eigentlich die ganze Doku ist super, aber es gibt den Interviewabschnitt, wo Tanit halt sagt, wie sie sich mit Frankfurt, ich würde es nicht sagen, gestritten haben, aber es war halt wirklich so, dass man dachte, ja, bei uns blüht's gerade, bei euch geht's gerade kaputt. Und warum? Weil Frankfurt halt damals gerade zum finanziellen Weltzentrum wurde und einfach plötzlich die ganzen Freiräume weg waren. Oder? Und Berlin hatte einfach Fläche, oder?
In Frankfurt ist die EZB hingekommen, ja, die Europäische Zentralbank. Und zum gleichen Zeitpunkt, weil das war ja auch ein Teil des Deals gewesen, ne, dass die nach Frankfurt kommen, standen diese riesigen Flächen und auch Keller und wer weiß was, alles in Berlin leer. Und das hat sich so ergeben.
Ja. Und ich denke halt eben genau das, da ist so ein bisschen der Punkt, wo ich denke, es gibt so ein Zusammenspiel aus Gesellschaft, Kultur und Zeitpunkt auch irgendwie immer so einen Moment für etwas. Also einerseits lernst du natürlich in der Jugend anders, jetzt bezogen aufs Gitarrespielen, aber ich glaube auch, die ganzen, weißt du, die ganzen Indie-Bands, die so in dieser Post-Linkin Park-Welle, also Post-Meteora-Welle hochgekommen
Post
sind.
Post-Nirvana?
Nein, später. Nee. Der New Metal war ja schon da. Und so diese
Linkin
ganzen.
Linkin Park war, wann?
2003, 2005.
Ja, also Nullerjahre.
Also, ja, also wie gesagt, frühe Nullerjahre, da kam ja dieser ganze knallerte Rush an Indie-Bands, von dem wir zum Teil heute noch zehren. Weil das einfach so eine, weißt du, da ist so, bist du so aus dem Techno gekommen und auf der anderen Seite aus der Destiny's Child Plastikmusik-Ecke, weißt du? Und dann kam die Gitarre wieder. Oder plötzlich waren es die, das war dann plötzlich die Welle, wo irgendwelche Leute Andy Sneap auf dem Wacken verprügelt haben, nachdem rausgekommen ist, dass der Kerl in seinen Metal-Produktionen Synthesizer benutzt. Also als Bodenteppich unter den Gitarrenriffs.
War doch, ist das nicht auch alles so im Fahrwasser von Metallica nochmal so richtig wieder aufgelegt in Europa?
Gab es da überhaupt irgendwie so eine Metallica-Geschichte? Das war doch Some Kind of Monster. Die waren doch damals absolut der Spott jeder der Nation, oder? Mit dem Saint Angel-Album. Also das war keine gloriose Metallica-Zeit. Vorher, ein paar Jahre vorher, war natürlich das Orchesteralbum. Das stimmt natürlich. Die Garage Inc. und dann das Symphonic Metallica Album, wie es auch immer hieß. Und dann war, wie gesagt, es war halt Limp Bizkit, es war Linkin Park, es war so diese ganze Schwemme, dann die Strokes und was kam da noch hoch?
U2.
Nein, U2 war 15 Jahre vorher.
Die gab es schon länger, ja.
Also,
ja, aber da haben sie, in den Nullerjahren haben sie sich doch sozusagen selber zementiert als die Weltverbesserer.
Ja.
Den Überstatus als Band haben sie sich selber gegeben, haben nur noch in Stadien gespielt und ein Album nach dem anderen wurde deswegen, als riesiges Event gefeiert und sie haben sich selber, ja.
Deswegen wird ja auch der Leadsänger von U2 bei South Park als einen großen Haufen Scheiße beschrieben. Der ja nur durch den großen Haufen, den Stanley Marsh gemacht hat.
Ja, das meinte ich.
Ja, ja, das ist so geil, wenn man die Geschichte dann dazu kennt und dann sich die Folge anschaut und dann so versteht, was es da eigentlich geht.
Also ich habe jetzt gerade mal Wikipedia offen hier. Also U2 war mit All That You Can Leave Behind, dann 4 Jahre später 2004 mit How to Dismantle an Atomic Bomb und 2009 mit No Line on the Horizon. Ist natürlich konstant, sieht es für mich nicht noch so eine riesen Schaffensphase aus, wie da hier mit Joshua Tree, Rattle and Harm, Achtung Baby und Zuropa und Pop irgendwie innerhalb von 8 Jahren oder so. Aber ja, doch, kann man, glaube ich, durchgehen lassen. Ich meine, ich war ja da als auch Kind und ich glaube, eine Sache, die wir immer wieder gerne ausblenden, American Idiot 2004. oder? Das war halt auch nochmal so ein, also so ein Momentum.
Ich kann mich dunkel erinnern an solche Knaller wie Robert Miles, Children. Ich habe das erste Mal im Kino gesehen. Ich war hier in Hamburg im Cinemax. Und die haben vor jedem Film haben die erstmal eine Lasershow gemacht. Und ich war noch nie vorher in einem Cinemax. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in einem Cinemax war. Und
schon geil.
Ich glaube, ich sogar Episode 2 von Star Wars habe ich geguckt mit Betreuten zusammen. Und da kam dann halt, da ging es dann los, ne? Robert Miles, Children. Das ist ja am Anfang dieses Klavier. Und dann dieser stampfende Bass und dazu haben sie dann halt die Lasershow abgefeuert. Das war für mein damals 30-jähriges Ich sehr beeindruckend. Ja, lang ist her. Heute holt das keinen Menschen mehr vorm Ofen hervor, oder? Robert Miles.
Children? Ah, ist immer noch schön. Zumindest die ruhigen Passagen. Ich habe die Single, da steht drauf, der Techno-Track mit der Gitarre.
Was? Gitarre? Ehrlich?
Ja, der Techno-Track mit der Gitarre. Weil das, weißt du, am Anfang, bevor das, da hörst du die Gitarre, du hörst das Klavier und die Gitarre. So eine Nylon-Seiten-Gitarre.
Apropos, wir hatten ja vor kurzem den 3. März,
den 303-Tag.
Den 303-Tag, wo wir gerade über Techno reden. Du hattest einen von deinen alten Tracks neu abgemischt, hast du erzählt.
Mhm.
Und hattest uns den Track gepostet. Ich habe da jetzt aber nichts 303-artiges drin gehört.
Weil die 303 so verwendet wurde, wie sie verwendet werden sollte, als Bass-Synthesizer. Es ist der Bass.
Okay.
Es ist der Bass.
Ja, aber der ganze Track, der klang sehr nach Space Night. Fand ich eigentlich ganz schön.
Alles klar. Ich hatte so ein paar Dinger abgemischt gehabt.
Da hast du ein Space Night 2.0.
Ja, Synchrotron. Synchrotron, genau. Ja,
der Titel klingt auch schon nach Space Night.
Ich hatte damals nämlich mehrere Tracks gemacht gehabt, hier Cyclotron, Synchrotron, das waren alles die Megatron, alles diese Linearbeschleuniger.
Megatron, und sowas. Das ist doch wieder aktuell hier, Transformers.
Ja, aber das Megatron ist halt der Strahlengenerator in der Mikrowelle.
Ich weiß. Sag ich doch, Transformers.
Das wissen total viele Leute
nicht. Plötzlich verwandelt sich deine Mikrowelle in einen kleinen Roboter.
Da gibt's das nicht in irgendein von diesen...
Hallo, ich bin Megatron.
Gibt's das nicht...
Ich bin hier, um die Welt zu retten.
Gibt es das nicht in irgendein von den Filmen, dass die ein Handy in so eine Kamera reinlegen, dann kommt da so Strahlung drauf? Und dann wird das Handy lebendig und ist dann so ein kleiner Roboter, der dann versucht, aus der Kamera rauszukommen.
War das nicht ein Nokia-Handy?
Ja, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass dieses kleine Handy auf einmal anfängt, da rumzuballern.
Hallo, ich bin Megatron. Ich rette die Welt.
Oh, meine Freundin ist auf dem Balkon.
Den Fans zu winken?
Stimmt. Ihr habt doch das letzte Spaßprojekt mit Sarah und mir gehört, den kleinen Diss-Track.
Ja, den kleinen Hip-Hop-Track, genau.
Den haben wir innerhalb von weniger als 2 Stunden gemacht, ne?
Ja, also, das wird erzählt.
So entsteht die große Kunst.
Das war so gewesen, sie hat beim Socken einen Hip-Hopper kennengelernt, und der meinte dann so, ja, mach doch mal einen Diss-Track. Ja, dann ist sie hingegangen, hat sich hingesetzt und hat das gemacht. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir es kurz aufnehmen können. Ja, dann haben wir das gemacht. Und ich habe dann halt ein bisschen meine Skills da. Und dann ist das Ding daraus geworden. Also es ist jetzt nicht perfekt oder so, aber ist schon irgendwie lustig. Und der Typ war sprachlos gewesen, ne?
So, und gibt's jetzt noch einen Teil 2?
Nee.
Wir warten alle auf die Fortsetzung. Wir wollen wissen, wie es weitergeht mit der Story.
Nee, der Typ, der war ein bisschen eingeschnappt gewesen. Erstens, weil das so schnell ging und zweitens, weil er so auf, weil der, der, der Dist so on point war. Ja. Vor allem, weil sie jetzt zum Schluss sagte, naja, geh mal in den Spielkasten, mein kleiner, ne? Im Sandkasten spielen. Ja, das war witzig. Ja, und das sind halt so diese Spaßsachen, die zwischendurch laufen.
Gibt so viele schöne Sachen. Wo waren wir denn stehen geblieben? News. Also worauf ich hinaus wollte, ich hab mir den blauen Waldorf Puls 2 jetzt bestellt. Warum habe ich das gemacht? Ich habe bei dem Cascadia gemerkt, dass ich immer noch sehr viel Spaß an richtig schönen, analogen und auch sehr rohen Bassklängen habe. Und da ist eigentlich der Puls 2 so ein bisschen prädestiniert dafür, genau sowas zu liefern. Das kann der nämlich, glaube ich, ganz gut.
Ja. Und das Witzige ist ja auch, ich finde, wenn da so eine einfache Line ist, so eine Bass-Line, die so ein bisschen so holpert und so läuft, dass das in so einen richtig schönen, rauen, analogen Sound, dass das richtig zum Track nach vorne bringt.
Und ich finde, der Puls 2 ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Also für Leute, die auf der Suche sind, so nach irgendwie so einem 3-Oszillator, nach einem Monophon, ja, er kann auch Paraphonie geschenkt, ist egal. Das ist ja, aber nicht es geht aber auf
Leistung der...
Also was er wirklich, wofür er wirklich gut geeignet sind, halt Bass- und Lead-Sounds. Ne? Und er hat halt 3 DCOs, also Digital Controlled Oscillators. Es sind keine analogen, keine vollanalogen VCOs, sondern DCOs. Und die klingen aber richtig gut.
Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Dass man da die Dinger einen guten Kling macht.
Die klingen halt ja sehr durchsetzungsfähig. Es gibt auf YouTube ein Vergleichsvideo. Da wird er mit dem Roland SE02, mit dem Roland Boutique SE02 verglichen. Der ist ja von, wie heißt die Truppe aus Amerika? Das ist also ein vollanaloger Synthesizer, den hat Roland bauen lassen. Und die haben auch dort 3 VCOs und das Ding ist dem Minimoog nachempfunden.
Ach, der von Studio Electronics.
Ja, richtig, danke. Ja, Studio Electronics. Genau, der Electronics. Richtig, SE02. Und das Ding, die beiden klingen, ich will jetzt nicht sagen identisch, aber sie klingen halt ähnlich und können beide sehr, sehr fies und roh klingen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also mal schauen, ich bin mal gespannt. Ich habe mir den jetzt erstmal geordert und dann werde ich den mal in Ruhe ausprobieren.
Das ist ja auch das, was ich so am MS-20 schätze.
Ach so. Und ich habe es vergessen zu erwähnen, aber im Sequenzer-Forum hat einer der ursprünglichen Entwickler des Puls 2, des Waldorf Puls 2, der Frederik, wie heißt er noch? Meslon heißt er, glaube ich. Der auch seine eigene Firma hat und auch mittlerweile und auch halt selber Synthesizer produziert. Zum Beispiel den Törö oder jetzt ganz neu den Matinee.
Ja.
Der hat gepostet im Forum, dass dort wahrscheinlich für den Waldorf Puls 2 tatsächlich jetzt nach 10 Jahren nochmal ein Betriebssystem-Update kommt.
Stimmt, habe ich gelesen.
Und dafür, dass der bereits abgekündigt worden ist von Waldorf letztes Jahr, finde ich das eigentlich schon erstaunlich. Ist cool.
Ich wünschte, das will mal andere Firmen machen. Nein.
Ja, deswegen, also wir sollten Rolf mal einladen, fragen, wie es dazu kam.
Vielleicht ich
darf er das erzählen.
Ich habe auch gedacht, das Teil sei tot, aber ja,
dann deswegen, also vielleicht kann er mal was dazu erzählen. Vielleicht kann man auch den Frederik einladen oder so.
Das ist aber genauso, ich hatte mal von Waldorf den Rack Attack. Und selbst.
Als Hardware?
Ja, als Hardware da, als Leihgabe da und aber auch als Software. Und die Software, die kommt da sehr, sehr nah dran. Also ist ein guter Ersatz. Ist nicht perfekt, aber ist gut. Und
kurz zur Erläuterung, Rack Attack ist ein Drum-Synthesizer.
Ja, aber der und nicht nur Drum, der kann auch ein bisschen Bass, ne? Mhm. Und das Ding ist sehr analog.
Mhm.
Ja, und macht halt Spaß, weil du kannst da Klänge kreieren, die halt fernab von denen sind, was man so als typische Drum-Sounds kennt. Und die sind dann halt auch tonal spielbar.
Gibt's, die Software gibt's übrigens immer noch.
Mhm. Wird auch gepflegt.
Verkauft Waldorf immer noch, ist gepflegt, hat jetzt vor kurzem, glaube ich, ein Update bekommen, ähnlich wie der Waldorf Lago.
Aber die bieten das halt so eine Collection an, ne? Da sind da mehrere
Synthesizer
drin.
Ist auch ein PPG Klon und der 4-Pole-Filter oder 2-Pole. Ich glaube, 2-Pole heißt der.
2-Pole-Filter-Plugin
haben sie halt auch.
Genau. Drin. Das ist auch dran dabei.
Dass die diese Plugins immer noch verkaufen und auch immer noch pflegen, finde ich erstaunlich. Weil die sind ja auch schon, haben auch schon reichlich Jahre auf dem Buckel, ne?
Die haben wirklich verdammt lang. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die zwischendurch mal so ein bisschen vernachlässigt wurden. Aber.
Ja, genau. Bevor das Team gewechselt ist. Du wolltest was sagen, Tobi?
Ja, jetzt kommen die gerade in voller Blüte quasi wieder zurück.
Ja. Ich finde es gut.
Der Waldorf Attack ist tatsächlich echt cool.
Mhm. Ja, und der ist ja auch schuld, dass es ja so ein bisschen Klicks und Bits-Sounds gibt, ne?
Ja, schon so ein bisschen, ja.
Weil ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendeiner hat mit einem kaputten Gerät, was mal vom Tisch gefallen ist, Musik gemacht. Und dann
das war der Pole. Es gab einen Künstler namens, oder gibt's immer noch, ich weiß nicht, wo lebt er noch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt einen Underground-Elektronik-Künstler, der hieß Pole oder heißt Pole, und der hat einen kaputten Waldorf 2-Pole-Filter, also ein Gerät gehabt, ja. Eine Filterbox. Und die ist halt kaputt gewesen und damit hat er aber diese Klick- und Cuts-Sounds.
Ja, aber das Besondere an der Filterbox war ja gewesen, du bist digital reingegangen, dann wurde da drinnen analog gewandelt, ging durch ein analoges Filter durch, wurde dann wieder digital und ging zurück in den Rechner.
Mhm.
Das war nämlich das Besondere an diesem Effektgerät.
Ja, und dann entstand daraus ein komplett neues Musikgenre, wieder mal. Ne? Wie bei der 303, gut. Bei der 808.
Der Tobi hatte auch noch irgendwelche Themen, was News anging.
Ja, also Thomas, hast du sonst noch irgendwie was gekauft und verkauft?
Ja, also den Polybrut habe ich noch und ich habe noch den Mini-Freak.
Mhm.
Und
Also wie gesagt, ich glaube, die APC haben wir das getextet oder haben wir das im Podcast besprochen. Ich weiß gar nicht mehr.
Wir wollten mal eine Folge drüber machen über die APC, aber.
Also auch die neue. Die ist jetzt irgendwie schon gefühlt auf der Hälfte des Preises, aber ich finde sie tatsächlich unspielbar. Da hast du gesagt, ja, der Hydrosynth Desktop hat auch unspielbare Pads.
Richtig.
War aber, glaube ich, schriftlich. Nee, also wie gesagt, mehr gibt's gar nicht zu sagen. Ich warte darauf, dass.
Haben wir nur ausgetauscht, ja.
Das war schriftlich.
Ja, ich warte jetzt darauf, dass sich, Arkay drauf besinnt, dass eigentlich die ganze Welt auf eine APC 40 Neuauflage wartet, die dann hoffentlich auch irgendwann. Ich behalte meine, ich bin zufrieden.
Nee, also jetzt Arkay ansprichst, da fällt mir doch siebenteils ein, dass Arkay doch einen Ableton Push 3 Mitbewerber am Start hat. Die haben ja die Arkay Force, die ja auch mit Ableton Live kompatibel ist.
Mhm.
Und man kann dort auch Projekte sozusagen 1:1 von einem ins andere übertragen. Ist das eine Alternative zu Push 3? Die Arkay
Force? Das Ding ist ja jetzt irgendwie schon fünf
Jahre. Auch standalone. Alt, ist ziemlich alt, ja.
Ja,
also aber dann dementsprechend auch gut ausgereift, ne?
Ich habe Leute gesehen, die haben damit Gigs gemacht. Das ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Also ich denke, es ist aber halt so ein Nischending, weil, wie gesagt, ich glaube halt, Ableton hat halt den Vorteil, dass es mit der Software direkt kommunizieren kann, während Arkay sich da irgendwie die APCs, die MPC-Software halt ein bisschen umschreiben musste, oder? Mhm. Aber im Kern ist das der gleiche Code. Und das macht's dann halt wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad tauglich für die Dinge.
Ja, ich überlege immer noch bei mir, ob ich sowas wirklich brauche oder ob das nicht völlig überteuertes Spielzeug ist.
Ja, also apropos überteuertes Spielzeug, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja budgetmäßig geht gar nichts, aber ich habe mir jetzt gesagt, einmal, wenn ich was brauche, es gibt ein Gerät pro Monat, also eine Investition in irgendwelche Studiogeschichten. Ich habe mir im Januar jetzt, also die Vorgeschichte ist eigentlich die, ich hatte eine ältere Generation von diesem Gerät. Ich habe gerade einen Link gepostet. Das sind Analog to USB-Converter, so kleine Basteldinger, die in Taiwan zusammengeschraubt werden. Also quasi auf der einen Seite hast du einen Analog-Input, auf der Gegenseite hast du USB. Da habe ich, wenn der Controller selbst nichts hergibt, wie zum Beispiel meine, die halt nur Sustain und MIDI haben, habe ich halt quasi eine Handvoll Analog-Inputs in einem kleinen Kasten. Und dann habe ich irgendwann mal bei meinem Vierfachen, dem Quattro, die haben hinten alle so eine fummelige Micro-USB-Buchse, wollte ich da mal was einstecken, ist das Ganze ins Gerät gefallen und fliegt jetzt da irgendwie rum und man kommt nicht mehr ran. Weil es ist natürlich auch irgendwie Plastik, damit kannst du einen Zug entgleisen lassen. Also das aufzubrechen, vergiss es. Also habe ich mir im Januar einfach dann gesagt, ja, scheiß drauf, ich bestelle gleich die größte Version. Die ist angekommen und spielt. Und sie haben jetzt wieder alle USB-B. Also diese Erkenntnis hatten ja andere schon, so nach dem Motto, gut, weg die kleinen Buchsen, wir machen jetzt alle wieder den robusten alten Anschluss ran. Und das war die Investition im Januar. Dann im Februar gab es, glaube ich, so ein Flash-Sale beim Minimal Audio. Dann habe ich dann den Hybrid-Filter geholt. Der ist nett. Ich glaube nicht, dass ich ihn gebraucht hätte, aber es ist nett, ihn zu besitzen. Und jetzt das Ableton-Update, mal sehen, was es im April wird. Vermutlich mal Dorf zum Miff, wenn der dann endlich mal kommen sollte. Werden wir sehen. Und hören. Ja. Genau. Ansonsten, vier News gab's noch, weil wir tatsächlich uns eigentlich nicht mehr gehört haben seit der Karnevalsausgabe. Der ganze Rest kam ja quasi aus der Halde. Mehr oder minder.
Alles vorproduziert, ja.
Es gab diesen schönen Post von The Unfinished, ein Sounddesigner aus, glaube ich, England, von dem habe ich auch so einiges. Der hat ein schönes Video gepostet nach dem Motto, das ist ein neues Plugin, ihr werdet nicht draufkommen, was es ist. Die Leute haben 150 Dinge genannt, sie sind nicht draufgekommen, was es war. Ja, was war es dann letzten Endes? Habt ihr es mitbekommen? Hier, den Kollegen. Hier.
So, jetzt müssen wir mal schauen. Aus Trello?
Ah.
Nee, im Slack.
Im Slack. Mhm. Der TAL-Talfa-Alpha Juno 2 aka MKS 50 als Plugin. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit dem Alpha Junos, mit dem Roland Alpha Juno und der TAL, also der Talfa, sozusagen die VST-Version davon. Was zum Geier ist an dem Ding cool? Könnt ihr mir das erklären? Ich bin kein Alpha Juno-Fan.
Ich vermute.
Völlig an mir vorbeigegangen damals.
Ich liebe ja grundsätzlich alles, was Tal macht, weil die sind super, also die sind haptisch super, die sind
Die Sachen sind gut, keine Frage.
Das ist eine total faire Bude, die haben tolle Sounddesigner, die haben wahnsinnig tolle Freebies auch, aber es geht mir wie dir. Ich bin kein alte Roland-Geräte-Mensch. Also alte Roland-Geräte kommen bei mir in Form von Diva, weil die da klug erweiterbar sind und vor allem Mix and Match mit den anderen Sachen, aber nee.
Ha.
Also ich habe den Talfa ausprobiert, ich verstehe auch nicht, was er soll.
Ich weiß, was das besonders macht, warum das Ding so...
Wegen dem Hoover-Sound?
Ich meine, klar, Hoover-Sound, naja. Das Plugin kann sogar als Editor zum Steuern der Hardware genutzt werden.
Ah.
Weil nämlich die Rec-Version des Roland Alpha Juno 2, das MKS 50, ist nicht vernünftig in keinster Weise bedienbar am Gerät.
So ein klassisches 80er-Gerät.
Ja, genau.
Alles klar, okay.
Und das macht das Ding halt so, dass es, oh geil.
Okay.
Ansonsten, also ich fand's interessant, was die Presets können, aber gleichzeitig, das ist ein Synthesizer, der mir irgendwie nicht zusagt. Nee. Aber ich find's krass, dass es den noch nicht gab. Also selbst irgendwie so eine Bude wie Cherry Audio hat den noch nicht geklont. Die sind jetzt da, glaube ich, legit die Ersten damit.
Da frage ich mich doch glatt mal, wenn es an Roland-Klassiker geht, warum gibt es noch keinen Roland Jupiter 6 Klon?
Gibt's doch.
Kriegst Super du nicht. 6. Als VST? Als Plugin? Und Super 6 ist keine 1:1 Kopie. Das ist dann eher nee, so ein Wavetable-Synthesizer.
Im Geist.
Mit ja. Roland-Design.
Ja, das sind FGPAs, sind keine Wavetables. Also.
Ja, das auch noch.
Also das warst du gerade nur so beim Durchlesen.
Er hört ja auch die blöde Töle hier.
Ja, so ganz leise.
Ja, das ist jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Podcast aufnehme mit euch. Wahnsinn. Ich glaube, der hat ein Gespür dafür. Hey, der Thomas nimmt einen Podcast auf. Ihr müsst schnell raus auf die Straße.
Das Geile ist, auf der Produktseite von Tal haben sie ein Foto, das ist nämlich unten, einmal von den Roland MKS 50. Und es ist wirklich grauenhaft. Also, du hast tatsächlich nur so ein paar Knöpfe. Das erinnert mich so stark an den Drum-Synthesizer, den ich von Yamaha habe, den RM50. Das ist genauso fürchterlich editierbar am Gerät. Und das Display ist genauso groß.
Was ich, sag mal, wer war das? Es gibt einen Hersteller, heißen die noch? War das DT-Tronics? Die so Controller-Boxen für Software-Plugins rausbringen.
Ja, möglich.
Wie heißen die noch? Verdammt.
Du meinst spezielle Controller-Boxen sollen.
Ja, für
die Synthesizer.
Für Plugins halt. Ja, ja. Genau. Für Plugins.
Ja, D-Tronics. Ja, hier Tuno und Jupiter und.
D-Tronics. Genau, Holländer. MIDI ist aber DNA. Was haben sie denn da? Ja, genau. Die haben hier zum Beispiel den DT200. Das ist der Programmierer für den JX3P.
Brauchst du auch. Sonst kannst du das Ding nicht programmieren.
Genau, denn den DT300, der ist für den Alpha Juno. Genau. Da hätten wir nämlich so einen Kasten halt in Hardwareform.
Ja, das gab's halt damals. Ne? Also, wie damals das Ding rauskam, gab's Dritthersteller, die halt Hardware-Controller auch gebaut haben für verschiedenste Geräte.
Richtig. So, wie zum Beispiel diese Firma hier, D-Tronics, genau. Und was haben die denn noch? Den DT1000? Für was ist der denn? Der ist für den Roland Boutique D05 und Roland D50. Okay.
Ja, das Gerät ist auch nicht bedienbar.
Was ich halt krass finde beim Teil jetzt, und das spricht wieder total für die Bude, mal abgesehen davon, dass die immer noch Sachen updaten, die man vor 10 oder 20 Jahren gekauft hat. Wir sind, glaube ich, irgendwie einen knappen Monat seit dem Talfa-Release. Noch nicht mal wirklich. Wir haben gerade den vierten, dritten. Und die haben bereits Version 1.1.6 mit neuen Skins, mit diversen Makroanpassungen, mit File-Import und so Geschichten für die Farben und so. Multicore-Extension, Direct Hardware, MIDI, C6, haben sie es auch noch reingebaut und dieses und jenes. Also die Bude ist super aktiv und ich
muss der sagen, Sampler auch, von denen soll ganz gut sein, habe ich gehört. Der kostet übrigens nur $60.
Habe ich mal das Demo geladen, habe dann festgestellt, da kommen keine Samples mit, habe ich wieder runtergeschmissen.
Ja, das ist halt so ein alter Sampler.
Ja, ich habe ihn sogar noch.
Mit einer Synthesizer-Engine, wo du halt die Samples als Soundquelle hast und den musst du natürlich mit deinen eigenen Samples erstmal füllen. Samples befüllen. Klar, dass die da keine Samples mitliefern, dann wahrscheinlich haben viele Leute ihre alten Emo-Sampler-Disketten noch irgendwo rumliegen mit den Sounds und ich glaube, dass das für so ein Publikum halt, dass sie den programmiert haben. Ne? Es ist also sehr sind schon sehr nischige Plugins, sag ich mal, was Tal hier macht.
Kannst du laut sagen.
Ja.
Aber ja, Talfa ist immer noch Introduction Sale, auch wenn das hier rauskommt, bis zum 14. März noch. Ladet euch mal die Demo, wenn ihr Interesse daran habt. sieht nett aus, der Bums.
Also die haben eine ganze Menge wie Roland Emulation ja. Im Angebot, ne?
Ja, ich denke 65. auch da so UP8, 101. Die haben auch coole eigene kleine Sachen, also diese die Freebie-Effekte und auch die
Synthesizer sind auch gut, Elektro ist dort super.
Also den Teil Noisemaker, den benutze ich selbst immer wieder. Der ist so eine eigene Entwicklung, natürlich sehr Roland-lastig, aber den finde ich tatsächlich echt cool, gerade für so einen Freebie. Das ist vor allem auch ein idealer Lernsynthesizer. Hat der ein LFO? Muss ich mal gucken.
Ich gucke gerade.
Tobi
ja, zwei.
Tobi hat sowieso ja. LFO-Verbot.
Also.
Er hat sogar zwei LFOs, genau. Und du kannst da ganz schnell das Ziel einstellen, übrigens.
Also, von den kleinen Boutique-Plugin-Buden zu den großen, sind halt gesellschaftliche Dinge passiert. Ich glaube, Dirk Ulrich, der ehemalige Founder von Brainworks und Plugin Alliance, der wurde ja damals irgendwie zusammengelegt mit Native Instruments und da hat es gesagt, fickt euch, ich gehe. Und Native hat gesagt, fickt euch, es ist mir uns völlig egal, wir machen einfach weiter. Das sind ungefähr so die beiden Riesen-Statements, die sie rausgehauen hatten. Es ist basically Wortkotze. Ich frage mich einfach, wo geht's jetzt mit dieser Firma hin? Weil ich habe so den Eindruck, da hat jetzt die Investorenblase hat da jetzt komplett übernommen.
Ja, das. Ich finde, ja, okay, sag mal.
Ich habe mir beide Statements durchgelesen und das ist so von wegen, also erstmal kam ja das von denen, der ausgeschieden ist. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Und das war gewesen, so ist relativ sachlich. Also es ist Enttäuschung und halt andere Wege, wie sich das entwickelt hat und wie man das halt sich vorgestellt hat. Und steigt dann halt aus. Und dann kommt Native Instruments und machst das liest du aus den ganzen Dingen so raus und dann beweihräuchern sie sich, wie toll das weitergehen wird.
Ich fand's schon ein starkes Statement. Also klar, der Typ mag es vielleicht gar nicht so wichtig gewesen sein und generell ein Idiot, also sowas Funktionales wie Plugin Alliance zusammenzulegen mit Native Instruments, die ja gefühlt nur noch am Rumstruggeln waren schon damals. Aber also Branchenriese hin oder her. Du sollst dich doch als kleine Indie-Firma durchaus bewusst sein, dass wenn dich ein größerer Konkurrent schluckt, der selbst gerade massiv im Taumeln ist, dass sich das irgendwie mitreißt. Aber ja, nee, also das Native Statement, das fand ich ja dann, das fand ich wirklich noch um Potenzen besser, so nach dem Motto, ja, was wird jetzt passieren? Nichts. Es wird genauso weitergehen wie, also was ändert das jetzt für uns? Nichts.
Richtig.
In Caps Lock. Also das sind Pressemitteilungen, die hätte sich noch vor 20 Jahren so keiner getraut zu schreiben.
Das ist Kleinkrieg, weißt du? Kindergartenniveau.
Kindergartenniveau, ja.
Ja, total.
Und sieht man immer wieder mal, Behringer ist auch so ein Kandidat, der gerne so Kleinkriege anzettelt mit irgendwelchen Journalisten oder mit irgendwelchen YouTubern. Und ganz ehrlich, das geht mir, also mir geht das völlig am Arsch vorbei. Sollen halt Leute sich halt gegenseitig halt fertig machen. Keiner hat was davon.
Also ein Symbol für die Infantilisierung der Welt und auch damit auch
ja,
der
es hat keiner hat was davon. Ich finde es extrem unprofessionell.
Ja, und wenn man sich den Artikel dazu durchliest, ich weiß gar nicht, den hat einer von euch gepostet gehabt im Slack-Forum.
Ich war's.
Dann sieht man auch so, dass derjenige, der den Artikel geschrieben hatte, auch der Meinung war, die Firma hatte seinen Hoch in den Nullerjahren. Da kam man eigentlich an Native Instruments nicht vorbei.
Ja, das war der Tom von Synth Antonomy, der das kommentiert hat und ja.
Und dann, dass halt die Firma seit jetzt absteigender Ast ist. Du hast halt ständig irgendwelche Sales, ständig irgendwelche Aktionen.
Moment, Augenblick. Wenn man als Journalist solche Aussagen trifft, dann muss man das auch mit Zahlen hinterlegen und kann nicht sagen, auf Basis von irgendwelchen Sales, die stattfinden, geht es der Firma schlecht. Das Nein. ist kein Journalismus, sondern es gibt ein Handelsregister. Es gibt, glaube ich, sogar von der Bundesregierung vorgeschrieben, eine Webseite, da kann man sich, da kann man die Firma googeln und kann sich dann die Zahlen,
die Jahresberichte,
einfach mal anschauen und kann dann daraus ziehen, geht's der Firma gut oder geht's der Firma
aber nicht. Aber nur, wenn es halt eine GmbH ist und so weiter. Das müssen bestimmte, bestimmte Native Formen
Instruments, sein. Native Instruments, natürlich ist es eine GmbH.
Dann kannst du da hingehen und kannst du die Quartalszahlen und die Jahreszahlen.
Wie heißt die Website nochmal? Warte mal, hatte ich dir, glaube ich, hatten mal drüber geredet, ne?
Ja.
War das Handels, nicht Handelsregister.
Nee, das ist eine kommerzielle Seite. Was ich bei Native Instruments merkwürdig finde, ist einfach, dass die keine richtige Richtung mehr haben.
Unternehmensregister.de heißt die Seite.
Ah. Dass die keine richtige Richtung mehr haben.
Ich finde, sie haben eine Richtung. Aber es ist halt, es sind halt mehrere gleichzeitig und die Richtung ist halt, weißt du, das ist halt der Punkt. Ich glaube, also mal, von Tom müssen wir jetzt nicht reden. Ich finde, der ist da in dem Artikel nur noch am Pöbeln und vermischt für mich da auch wieder Berichterstattung mit eigener Meinung.
Genau. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Dann ist das auch kein Newsartikel, das ist Meinung, ein Kommentar.
Ja, aber dann soll es auch als solches anschreiben.
Genau, da muss das so gekennzeichnet werden.
Hat er das gemacht?
Das weiß ich nicht.
Ja, gut, es ist halt ein Ein-Mann-Blog. Ich finde das immer schwierig. Auf Gear News hätte es mich jetzt, sag mal so, ein bisschen mehr angekotzt. Aber es ist relativ. Nein, aber ich finde, und das haben wir auch im Slack ja schon davon geschrieben, ich finde, diese ganze Kritik, weißt du, also dieses ganze Gebäsche von Native Instruments, das findet für mich auf einem falschen Aspekt statt. Man kann drauf rumhacken, dass diese Firma keine Richtung mehr hat und dass sie sich ständig mit irgendwelchem Joint Venture oder sonst einem Scheißkapital Haien, irgendwelchen Kredithaien abgeben muss, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Das ist ein Problem. Das ist ein massives Problem. Und ich habe noch keine Firma gesehen, die nach so einer Geschichte irgendwie langfristig was Gutes damit erreicht hat. Aber ich habe den Eindruck, all diese Native-Kritik kommt ja so aus dem Aspekt von, ja, wir wollen einfach die seligen Zeiten zurück, wo wir mit Massive FM8 und Battery und vielleicht noch was war das andere, Absinthe. Wir wollen jetzt einfach noch mal die frühen Nuller. Ja, verfickte Scheiße, ich will auch noch mal die frühen Nuller. Oder? Aber die frühen Nuller sind Geschichte. Oder? Also die waren schon Geschichte, als Bush die Türme gesprengt hat, die Flugzeuge reingeflogen sind. Aber so diese frühen nerdigen Post-Techno-Wellen-Vibes, die werden da auf eine Firma projiziert, die sich als All-in-One Belieferer versteht, oder? Die haben jetzt gerade wieder ein paar neue Libraries gemacht. Hier, das Electric Keys Tines Duo. Auf das freue ich mich, wenn ich im Herbst quasi mein Complete aktualisieren kann. Das hoffe ich, dass, keine Ahnung, vielleicht fallen die auch noch irgendwann ins Abo-Modell. Ich will es nicht hoffen. Oder, aber hier jetzt auch Schema Light oder die hier Fables, Lores oder auch was Enkais macht, das hat ja. Es hat ja Hand und Fuß mit diesen ganzen Libraries. Es ist einfach nicht mehr das, was die Leute von damals bekommen haben, oder? Aber deswegen ist es ja noch lange nicht schlecht. Ich finde die neuen Session-Gitarristen finde ich maximal super. Ich bin großer Fan dieser, wie hast du es genannt, Thomas, eine Taste ganzer Song-Libraries. natürlich ist das zielgruppenorientiert, aber ich finde, man kann Native Instruments wenig berechtigt in die Pfanne hauen. Und ich denke mir auch regelmäßig, warum hast du dich hier mit dieser Firma eingelassen? Du hast die 10 Jahre boykottiert. Warum bist du im Lockdown, hast du dich im Lockdown dazu natschen lassen, dir Komplizen zu legen, oder? Gut, andere sind, ja, nee, das Thema machen wir jetzt nicht auf, oder? Aber ich glaube halt, dass so diese Native Instruments Kritik von ganz vielen Leuten, die ist super unfundiert. Und die haben jetzt auch wieder so ein Jacob Collier Audience Core Plugin gemacht. Das ist eine Idee, die ist großartig. Aber natürlich lockt das keinen Synthesizer Menschen vom Baum runter. Ist übrigens gerade, ist das Ding. Also, ist so eine Contact Library, wo sie die bei den Konzerten von Jacob Collier einfach das Publikum aufgenommen haben. Die haben jetzt eine Sample Library ausgemacht.
So, ich gucke hier gerade in den Jahresbericht. Der Konzernbilanz 31. Dezember 2022. Und wenn man sich die Zahlen so ansieht, da kann man schon sehen, der Geschäfts- oder Firmenwert ist gesunken von 31.12.2021 im Vergleich zu 31.12.2020. 22. Da muss man dann, das ist auf der Aktivseite. Also der Firmenwert ist gesunken, aber sie haben natürlich auch investiert. Das ist dann auf der Passivseite, sieht man das dann. Und sie haben sich natürlich nicht ohne Grund einen Kapitalgeber geholt. Na, das hat ja schon einen Grund gegeben, dass sie sich da einen reingeholt.
Glaube ich auch, ja.
Und die Firma lebt halt, ne?
Ja, das, was für mich aber diese Kritik ausmacht, ist, du hast früher, war es einfacher gewesen, irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Die hatten einen guten Sampler, die hatten ein paar richtig gute Synthesizer, also Plugins. Und mittlerweile ist das ja so, der Markt ist ja so dermaßen überschwemmt und du kriegst so viele Plugins und Synthesizer und hast du nicht gesehen, da gehst du als Firma mittlerweile einfach unter, wenn du da nicht andauernd irgendwie was Auffälliges machst. Und das vermisse ich so ein bisschen bei denen. Die hauen unwahrscheinlich gute Sample-Libraries raus, eigene oder auch von Drittanbietern. Da gibt's so tolle Sachen und du hattest dich die Tage auch schon mal darüber unterhalten gehabt, dass du halt, wie heißt das Ding dann, die Library? Irgendwas mit F. Fabo?
Fables?
Zum Beispiel die. Und dann auch die ganzen Kollegen, die da rum sind, alle, die so verschiedene Themen haben.
Arkis, Lores,
genau. Super Dinger, ganz tolle Stimmungen, alle so jeder seine eigene Richtung. Und davon lebt die Firma.
Richtig.
Aber so an Synthesizer, klassische Synthesizer-Plugins, hauen die nichts Tolles raus.
Ja, aber da gibt's doch schon so viel auf dem Markt.
Das ist es, aber ja, das ist das.
Moment.
Das ist
Moment.
Aber das, was die Kritik ausmacht. Das ist, Moment. Die Leute sagen, es kommt ja nichts mehr von denen.
Aber ihr dürft nicht vergessen, die Diskussionen finden hier im Euroraum und in den USA statt. Beide Märkte sind im einstelligen Wachstums, in der Wachstumsprognose. Der amerikanische Markt für 2024 haben sie prognostiziert im Jahresbericht ein Wachstum für den amerikanischen Markt von 0,3%, europäischer Markt 1,2%.
Ja, aber das ist nicht die Musik, das ist die gesamte.
Warte, für China haben sie eine Wachstumsprognose von über 5%. Veranschlagt für dieses Jahr. Ich glaube, dass die sich darauf konzentrieren, Marktanteile weiter auszubauen und weltweit halt sich weiter zu etablieren.
Ja, ich mache aber keine Kritik jetzt gegenüber den Vereinen.
Naja, pass auf, und gleichzeitig versuchen sie, ich finde schon, dass sie durchaus versuchen, Veränderungen vorzunehmen. Nur kannst du das halt mit der bestehenden Produktpalette nicht mal so eben schnell machen und sich mal so eben schnell neu erfinden.
Klar,
das ist gerade bei so einem doch relativ großen Unternehmen halt eine Herausforderung. Und dadurch, dass sie sich dann auch noch konsolidiert haben mit iZotope und der Plugin Alliance, haben sie natürlich ein riesiges Portfolio an Produkten noch dazu sich dazu geholt. Und das werden sie dann nutzen, um daraus aus diesem ganzen Konglomerat auch neue Produkte zu entwickeln und auch dann die Märkte in China vor allem und an anderen Ländern auch weiter auszubauen. Also das ist jetzt nichts, was wir können da ganz viel Kritik üben an Native Instruments.
Ich übe ja keine. Ich habe ja versucht zu erklären, woher die Kritik kommt, auf was die sich bezieht. Und das ist, die haben keine Innovativitäten mehr bei diesen Synthesizer-Plugins.
Ja, ist auch schwierig. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass das halt auch schwierig ist, dass da sehr, sehr viel Konkurrenz jetzt ist.
Ja, ich meine, dich haut keinen Granularsynthesizer mehr vom Hocker.
Nein.
Ich haut kein Wavetable mehr und den trattelionsten virtuell analogen Synthesizer-Nachbau brauchst du
vor
auch
allem
nicht.
Es gibt sehr fähige, innovative Ein-Mann-Buden, so wie Dorsam. Ja, schönen Gruß an Peter. Die da als Ein-Mann-Unternehmen da auch richtig geile Sachen raushauen, ne? Und da kann natürlich Native Instruments guckt jetzt natürlich da so ein bisschen hinterher und das versuchen sie halt durch solche Zukäufe, durch solche Firmenzukäufe zu kompensieren.
Ja, aber meistens gehen die Teile dann einfach irgendwie nur tot. Oder jetzt der Brainworks hat PPG, also die kompletten Wolfgang Palm Plugins da, die sehr innovativ waren. Infinite, Wave Generator, Wave Mapper. Das liegt in den Händen von Native Instruments. Seit 5 Jahren. Mhm. Die müssen da ein Framework drum bauen und das Zeug raushauen. Machen nichts draus, ja.
Ja. Vielleicht kommt das noch.
Und das überleg doch mal, was die mit so einer Killer-Applikation gemacht haben wie Reaktor.
Manchmal ist sowas aber auch nur ein Asset, was halt mit dabei ist, weißt du? Und ja, irgendwann wird es dann an jemand anderen weitergegeben.
Ja, aber überleg doch mal, was die gemacht haben mit so einer Killer-Applikation wie Reaktor.
Ja, das war ja quasi eines der Grund der ersten Produkte, die sie auf den Markt gebracht haben und was auch Grundlage war für die ganzen anderen Plugins und so weiter. Und das also ist aber nicht mehr, Native Instruments ist einfach nicht mehr die Firma, wie sie mal am Anfang war. Das muss man, das hat ja der Stefan Schmidt bei uns im Interview auch nochmal herausgestellt, dass die Firma halt nicht mehr so ist, wie sie früher mal war.
Das ist aber die Kritik daran. Die Leute wollen halt das Look and Feel haben, wie sie damals hatten.
Die wollen doch nicht das Look and Feel haben. Die wollen einfach 2008 wieder haben.
Genau. Das ist es nämlich.
Das Look and Feel ist, du kommst von der, also ist ja auch bei der Lego-Modellsammlung nicht anders. Du kommst von der Schule nach Hause und kannst ein Lego-Modell bauen.
Richtig. Das ist das Lebensgefühl, was die Leute mit 57 halt wieder haben wollen. Und das werden sie niemals kriegen. Auch nicht, wenn sie sich da noch eine zweite Wohnung mieten, um da Lego-Modelle reinzustellen. Das ist eine nicht erfüllbare Sehnsucht. Und damit spekulieren ganz viele Firmen.
Ich finde es natürlich auch scheiße, dass jetzt Reaktor offenbar laut einem relativ aktuellen Support-Forum-Post tatsächlich eigentlich in eine finale Version geht. Also das nächste Update, die 6.6, soll der Abschluss sein. Der ist Silicon-ready, der läuft nativ auf Macs. Der ist, ich weiß nicht, ob sie den Code dann freigeben, wahrscheinlich nicht, oder? Weil sonst hätten sie Apps sind ja auch irgendwie wieder freigelassen. Aber das soll jetzt offenbar laut internen, also das Team, das Reaktor gerade noch am Leben hält, ist, glaube ich, kurz davor jetzt irgendwie der Fluktuation zu begegnen, beziehungsweise halt einfach aus finanztechnischen Gründen weggespart zu werden. Ich find's unschön, ich verstehe es aber auch irgendwie, also so ein bisschen, woher es kommt. Aber
wie hieß das Fable-Ding? Ja. Hieß das Fable?
Fables?
Nee, hieß das noch? Dieses Fables, das ist ja eine ganze, Produktserie, die Native da.
Nee, das sind Sample-Libraries.
Ja, das sind Sample-Libraries.
Das sind Sample-Libraries, das sind mehrere. Die kosten, ich weiß nicht.
Aber das ist eigentlich. Kontakt, meinst du?
Also der Host, oder?
Was hattest du denn da? Ja, der Kontakt ist der Hose. Aber wie hieß denn das Ding, was du da gepostet hattest? Das war eigentlich cool.
Schema Light.
Genau. Ja, genau. Schema Light und Schema Dark.
Richtig. Schema Light und Schema Dark. Und das ist für mich so das, womit die Firma aktuell halt sich drauf fokussiert und womit sie halt versucht, dann auch Geld zu verdienen. Das sind Profi-Plugins für zahllose Studios, die das halt benutzen für Filmproduktion und alles Mögliche. Und das ist das, worauf sie sich gerade konzentrieren, ja, weil da sind, die Kohle liegt.
Das sind zurzeit sämtliche aktuellen Sample-Libraries, sind mehr oder weniger alles so Sachen, womit du Filmmusik machen kannst.
Genau. Und darauf konzentrieren sie sich halt, weil das gerade ein Riesenmarkt ist.
Das sind super hochwertige Libraries.
Ja,
sie haben auch super
Sounddesigner an Bord. Und das ist das, worauf sich die Firma aktuell halt konzentriert. Und sowas wie Reaktor ist ein totales Nischenprodukt. War es eigentlich schon immer. Vielleicht werden sie es irgendwann nochmal wieder aufgreifen, dann aber vielleicht komplett neu, mit einer komplett neuen Codebasis.
Wir werden sehen. Also, ich meine, nix ist so beständig wie der Wandel.
Richtig. Richtig. Genau.
So. Dann kommen jetzt noch die beiden großen News, die aus irgendeinem Grund nicht bei Gear News stehen. Wahrscheinlich, weil sie tatsächlich noch so, dass das Portal, das die Spekulationen und Leaks verschrien hat, hält die Fresse. Womit wollen wir anfangen? Arturia? Den du dir nicht kaufen willst?
Lass mich dazu etwas sagen. jeder der Newsseiten und alles, was irgendwie auf YouTube bei 12 nicht auf dem Baum ist, hat davon berichtet, hat von diesem Leak berichtet mit MPE-Tastatur, also mit, nicht mit MPE, mit Poly-Aftertouch-Tastatur.
Poly-AT, ja. Mhm.
Es gab sogar ein klitzekleines Video und alle Newsseiten, die darüber berichtet hatten und die das Video verlinkt hatten und auch die Videos selber, sind innerhalb von 24 Stunden alle wieder verschwunden.
Das heißt,
also es war ein echter Leak.
Ja.
Ich weiß nicht, was mit uns passiert, wenn wir jetzt darüber reden.
Wenn, werde ich verklagt, Leute.
Ich sag mal so, lass uns das ganz einfach abkürzen mit, da kommt was.
Ja.
Wann, ob und wann, wissen wir nicht. Wir werden sehen.
Du musst dann einfach alle
ich kaufe ihn trotzdem nicht. Ich bin mit meinem Six Voice völlig zufrieden. Ich brauche keinen 12 Voice.
Du musst dann einfach jede Erwähnung vorher im Podcast piepen, Sascha.
Was
war die andere News?
Ich bin ein armer Mann. Die können mich bis zum St. Nimmerleinstal verklagen.
Und was war die andere News, die nicht erwähnt wurde?
Das war der Leak, den wahrscheinlich tatsächlich offensichtlich, also den wollten sie ja wirklich leaken, weil den haben sie offiziell auf dem Super Bowl geleakt. Da kommt ein neuer Polyphoner Moog, Leute.
Genau.
Was denkt ihr? Wie wird der? Also den One haben sie jetzt ja schon in den USA als Final Run angekündigt. Im Sinne von, ja, wir haben noch die gibt's noch. Wir machen mit den Teilen noch ein paar letzte und dann ist der weg. Oder? Also Moog Mirror wird ja als Name durch die Gegend gereicht. 27 Seiten im Sequencer-Forum, wie immer. Mhm. Ich bin gespannt.
Der Preis ist auch schon geleakt worden. 3,5 bis 4K.
Dollar. Oh, Volksmoog. Oh.
Ja.
Aber das ist Prophet 6 Territorium, oder?
Das ist Prophet 6 Territorium und ich glaube, dass in Music hier tatsächlich wie heißt die Gruppe, der Focusrite-Gruppe hier einfach Paroli bitten will, ne? Mit ihrem Sequential Take 5 und Take 5 Konkurrent ist es noch nicht, ist es eher Prophet 5 Konkurrent.
Ja. Also es ist jetzt halt so nach dem Motto, ja, nachdem jetzt der One halt so wenig das Dickschiff war, bringen wir jetzt einen Polyphon Moog tatsächlich so in den Mid-Bereich, weißt du? Also so richtig. Quasi auf die,
dass
auf die
dann auch Ebene wirklich,
dicker Poly sind.
Dass die Leute sich dann auch wirklich dann leisten können.
Dass der leistbarer ist, also.
Als 10.000.
Genau.
12.000.
Also bei dem bin ich tatsächlich gespannt, weil der sieht sexy aus. Und könnte auch was werden.
Ist so ein Polyphoner Moog, ist das was, Tobi, also aus Keyboarder-Sicht, ist das etwas, was man gerne haben möchte auf der Bühne? Findet man sowas geil? Setzt man das ein? Ist das also einsetzbar oder ist doch eher so eine Nordorgan eher das, was man braucht? Wie ist das?
Ich denke halt, es gibt zwei Arten von Keyboardern. Es gibt die Art von Keyboardern, die einfach spielen wollen. Und was ist egal? Das soll dann einfach die Ergebnisse werfen, die man braucht. Oder den kannst du ein Master Keyboard hinstellen, da kommt eh alles aus dem Rechner. Oder zum Beispiel Toto ist immer so ein Gag. David Peitsch spielt ein Kurzweil, weil er die Tastatur besser findet. Der Rest hat einen Deal mit Yamaha und spielt Motifs. Aber die Sounds kommen alle aus MacBooks. Das ist völlig klar. Und das sind ja Frickler, weißt du? Also Steve Porcaro ist der Irre, der damals das Rosanna-Solo aus irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 50 Spuren zusammengesetzt hat. Und also es gibt auch ein schönes Interview, glaube ich, mit ihm. Kann sein, dass es auf Amazona war, bin mir aber nicht sicher, wo er auch gesagt hat, also die Art und Weise, wie er an Synthesizer ranging, war eigentlich, dass er Klänge damit erzeugen wollte, die es halt damals noch nicht als Samples gab, oder? Also er hat gesagt, ja, wir hätten natürlich echte Bläser genommen, aber die gab es halt nicht. Also musste ich mit dem Modularsystem Fake-Bläser machen. Oder? Und später haben sie ja dann halt da auch noch die Phoenix-Horns reinholen können, weil sie die halt quasi um die Ecke hatte als Studio-Cracks, oder? Also Toto ist ja eh, die haben ja mit jedem und seiner Mutter quasi was produziert, oder das komplette Beat It Album von Michael Jackson ist quasi so Hälfte auf deren Mist gewachsen. Und so Zeug. Und das ist halt so die eine Art von Keyboarder. Und die andere Art von Keyboarder sind diejenigen, die auch will ich so ein bisschen das Erlebnis mit dem Gerät selbst auch leben. Also das sind die Leute, denen kannst du den Flügel hinstellen, weißt du? Und dann kommen sie an, packen irgendwie ihren Prophet 6 aus, oder du stellst ihn halt eben dann Nord hin, und dann nehmen sie ihren Prophet 6, den haben sie dabei, den setzen sie oben drauf, und dann ist das quasi halt so ihr Synthesizer zum was haptisch damit machen. Oder kennt man zum Beispiel auch von Rufus Du Sol, die haben Prophet X dabei, Brot- und Butterschleuder, und die haben einen Sechser oben drüber und machen halt mit dem dann quasi so auf der Bühne so ein bisschen das Sounddesign, weil das halt sehr einfache und zugängliche Synthesizer sind. Und dann gibt's halt noch die Leute, die sind ein bisschen weniger sowas leisten können, vielleicht auch, weil sie eben, wie gesagt, nicht gerade das dicke Budget haben, und die nehmen da halt sowas wie ein Summit oder auch ein Polybrute oder auch einfach so unterschiedlich. Also du musst immer denken, ist es ein Performer-Keyboarder, der das Gerät bedienen möchte, oder ist es ein Keyboarder, der einfach quasi die Musik spielen will und das Gerät ist sekundär. Und diese beiden Leute können koexistieren, also das geht durchaus. Und jetzt, ich denke jetzt halt so mit dem, also über den Super Bowl müssen wir nicht reden, da hättest du drei Nords hinstellen können, weil das war eh alles vom Band. Also ich glaube, Moog hat sich dieses, oder InMusic hat sich dieses Placement sehr schön dick gekauft. Oder der Typ, das kann auch sein, der Typ hat halt gesagt, ja geil, schick drüber, ich stelle ihn auf den Super Bowl, dann haben wir so eine
Art. Ich glaube, dass das eher so gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass InMusic so viel Geld verdient, dass das Super Bowl Werbung leisten könnte. Nee. Das glaube ich nicht. Die sind in dem exorbitant viel Kohle.
Ich glaube es nämlich auch nicht, aber ich denke halt, das war halt ein guter Deal unter Leuten, die sich eh schon kennen. Und ich denke halt gerade so dieser Moog, weißt du, den kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht bei Leuten wie Mike Dean auf der Bühne steht, oder weil Mike Dean ist halt ein fantastischer Soundtrack. Es gibt ein wunderschönes Tiny Desk Concert von Scarface, wo er halt so mit seiner kompletten Combo da sitzt und die spielen und jazzen und über so, es ist wunderschöne Black Music, und nebendran sitzt einfach Mike Dean als einziges Weißbrot in dieser Gegend, oder? Und schraubt sich halt so on the fly auf seinem Moog Matriarch und unten dran noch so ein Arturia Master Keyboard, schraubt sich halt so seine Frickel-Sounds zusammen und wird so noch komplett gehypt, oder sei ich der zweite Star der Show, oder ein Scarface geht komplett steil auf das Zeug, das er macht, oder? Und ich glaube, gerade für solche Geschichten, also für Leute, die Sounddesign und Keyboard spielen können, dabei so ein bisschen zum Prinzip erhoben haben. Das ist, glaube ich, so ein Polymoog eine richtig geile. Man
muss ja dazu sagen, dass so ein Moog jetzt auch nicht so das allerkomplexeste
ist. Nee, aber das, ist, ne? das muss.
Aber
das,
sehr effektiv für Musiker, die ja, halt gerne auch neben einer E-Gitarre zum Beispiel bestehen wollen.
Also ich finde, dass manche Moog schon komplex sein können.
Wir reden jetzt nicht über den Moog, Mann. Und wir reden auch nicht über den Sub 37. Den Voyager? Das sind beides für mich komplexe. Voyager ist nicht komplex. Der war total easy. Ich hatte einen 6 Jahre lang. Der war easy.
Aber weißt du, der Voyager ist mal zum Beispiel ein Begriff, weil der ist ja zum Beispiel im Arsenal von Peter Giordano bei Depeche Mode oder von Adam Holzman bei all den Geschichten, die er spielt. Der hat ja auch immer einen Voyager dabei. Und das ist sowieso, weißt du, ich glaube, der Voyager ist ein gutes Beispiel, weil das ist ein Minimoog, also im weitesten Sinne ein Minimoog, aber es ist ein Synthesizer, der trotzdem genug viel kann, um dass du ihn auf eine Bühne stellst, oder gut, die meisten stellen sich jetzt heute ein Sub hin oder ein Reissue, aber es ist, weißt du, so diese dicken Poly-Schlachtschiffe. Ich habe unglaublich viele Prophet 6 gesehen, weil der einfach und dabei sehr gut klingend ist. Ich habe unglaublich viele Rev 2s gesehen. Ich habe relativ viele wer hatte den mit? Reface CS tatsächlich. Auch so kleine Bastel sind es. Ich habe mal Nick Semrath gesehen, zusammen mit Mark Giordano und ihrem Beat Music Projekt. Oder völlige Frickelbude, die hatten Prophets dabei und eben Reface CS. Oder, und solche Geräte, die halt wenig schnell sind, weißt du. Das ist, ich glaube, das ist eine Zielgruppe. Und wenn Moog den trifft, weil der One ist saukomplex. Der ist groß, der ist schwer, der kann unglaublich viel, aber ich glaube, das ist kein Bühnensynthi. Es reicht schon, dass der OBX8 bei Depeche Mode auf der Bühne steht.
Ein Bühnensynthesizer zum Angeben.
Richtig, also Bühnensynthis müssen schnell sein, müssen effizient sein, Und außer du bist Alessandro Cortini, dann kannst du dir auch einen Prophet 12 hinstellen. Der hat das auch irgendwie hingekriegt. Aber Alessandro Cortini ist halt ein Wahnsinn.
Deswegen glaube ich, also hier den Subfetti, der müsste doch eigentlich auch ziemlich oft zu sehen sein, oder?
Sehe ich regelmäßig. Also Future hatten zwei davon mit, plus ein Prophet. Und halt also als Bässe und als Leads. Also generell so diese kleinen Moogs, man kennt es ja so ein bisschen von den letzten paar Indie-Wellen. Die stellen sich einfach so ein Moog auf die Bühnenkante und einer greift da mal rein. Oder ansonsten stehen da vielleicht Nords oder da stehen irgendwie halt ja Yamahas oder halt MacBooks.
Also sind vor allem MacBooks. Nordleads, Nordleads beziehungsweise.
Nicht Leads, Stages und Elektros. Ja, ja.
Genau, danke. Nordstage meinte ich.
Ja.
Ist halt ultra effizient, weil du alles sehr schnell mit einem super einfachen Interface, was wirklich für Musiker auch zugeschnitten ist, im Zugriff hast. Das sind wirklich, das sind halt so gutes Werkzeug, gutes Handwerkszeug. Und die klingen auch alle super.
Ja. Ich glaube halt auch wirklich so Nerd-Gefrickel, weißt du. Ich kenne ja beides. Also ich habe Gigs, die bestehen daraus, dass ich spiele und mich unten durchklicke oder ein paar Lautstärken regle oder vielleicht hier mal, weißt du so, ich habe vier Knöpfe auf meinem Keyboard, die sind jedes Mal neu belegt, aber ich weiß immer, der rechts ist immer, dass es der Sound ambient wird, der links ist immer irgendein Filter, die beiden mittigen sind so ein bisschen das, was ich halt auf dem Rechner auch sehe, was sie dann sind. Oder, also da geht's um Performance, da geht's auch um schnell und effizient zu sein. Ich glaube, da braucht man kein überkomplexes Poly-Schlachtschiff.
Nee, da brauchst du kein Polybrute.
Ich finde, der ist ja eigentlich relativ simpel. Also, der kann natürlich eine ganze Menge, aber den kannst du so programmieren, dass er dir tatsächlich Spaß macht beim Live-Bedienen, weißt du?
Ja, weil alles einen Knopf hat.
Das ja, und wenig. Die Leute, die gehen mit Matrix-Brute raus, oder? Also, das ist, klar, das ist jetzt kein Gerät, das ich mitnehmen würde, aber ich habe zum Beispiel festgestellt,
der Summit, ist so finde ich so die Spitze eigentlich, so was Monophone, was möglich ist
mit
Monophon, was Komplexität angeht von einem Monophon-Synthesizer.
Ja, aber ich habe
danach kommt eigentlich nichts mehr.
Ja, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, was der Summit für mich wahnsinnig schlechter Live-Synthesizer war. Und das lag eigentlich daran, zwar war da alles auf der Oberfläche, aber die Sachen, die du bedienen wolltest oder musstest live, oder ich hatte den halt in Zusammenarbeit im Tandem mit einem Master Keyboard mit, oder? Und weil auf dem Master Keyboard deine Hauptsounds liegen und der Summit quasi nur zum Basteln da ist, dann erschlägt er dich mit Optionen. Weil du guckst da drauf und du hast keine Ahnung, wo anfangen. Und die wichtigen Sachen, wie zum Beispiel die Wavetables oder irgendein dritter Ostsee oder so, die sind ja trotzdem noch im Menü, oder? Wobei ich glaube, der dritte ist auch auf der Oberfläche, aber du verstehst so ein bisschen, worauf ich raus will. Ja,
die Wavetables konntest du tatsächlich nur über das Menü ansteuern, das stimmt.
Ja, oder es sind halt so... Du hast halt Monster-Synth vor dir und du weißt, eigentlich will ich damit keine Monster-Dinge machen. Wenn ich Monster-Dinge machen würde, dann bin ich mit dem Ding auf dem falschen Gig. Und natürlich ist es geil, wenn du weißt, ich kann das Ding aus dem FF, ich lege mir das jetzt im Jazz-Keller auf den Flügel. Das machen die Leute mit ihrem Rev 2 zum Beispiel auch, wobei der ein bisschen simpler ist. Aber die legen den Rev 2 drauf, die wissen nix, aber die wissen, ich bin da super flitzeschnell und kann da quasi meine Sachen einstellen. Aber da deswegen, ist ein Prophet 6 so viel näher dran.
Oder ein Obis. Um nochmal zu den Moogs zurückzukommen, und deswegen ist meiner Meinung nach aber auch so ein Moog Matriarch jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür als Live-Synthesizer, weil du halt auch patchen musst und du willst live nicht patchen.
Außer du bist Mike Dean.
Ja,
Leute.
Okay, ja.
Nee, aber das ist ja der Punkt, was ich meine. Weißt du, Alessandro Cortini.
Ausnahmen bestätigen nicht die Regel. Richtig. Oder war das?
Es gibt irgendeine Dokumentation über Depeche Mode, wo die dann halt zeigen bei ihren frühen Auftritten, dass sie dann Bücher hatten, mit auf der Bühne auch, wo dann halt die Regler-Einstellung oder auch das für diese semi-modularen Geräte, ja, wo dann gepatcht wurde.
Es gab ja damals nichts anderes. Es gab ja keine Speicherbahnen.
Nein, aber die hatten Bücher mitgehabt, wo dann halt alles drin war, dass sie dann halt, wenn sie dann Song gewechselt haben.
Das hat Jean-Michel Jarre auch erzählt. Ja. Oder Jean-Michel Jarre hat einfach mehrere von diesen Synthes gehabt, für jeden Sound einen.
Rick Wakeman auch, der hat 3 Minimoogs mitgenommen für 3 Minimoog-Sounds.
Richtig, oder? Genau.
Genau, das haben sie auch gemacht.
Ja. Also ich denke von daher, ich glaube so, wenn jetzt der neue Polymoog da so reingeht in dieses Field,
ja, das könnte, nicht live. Könnte ein Bühnentier werden, ne? In der Tat. Ja,
wenn das stimmt, er dir, wenn, auch. Wenn er dir live keine Rätsel aufgibt oder nur so viele Rätsel, wie du ihm zugestehst, weißt du? Ich meine, ich habe ja da auch Patchfelder gesehen, möglicherweise auf den Leaks. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich denke, das wird so ein Ding für Keyboarder, die live tatsächlich auch ein bisschen was machen mit dem Equipment, was sie da
bekommen. Ja, aber ich denke mir immer nur so, wenn jemand einen Moog mit auf die Bühne nimmt, ja, dann ist das so etwas, dass man halt so ein Egon Kowalski-Syndrom leidet, ja. Man steht dann da, macht dann gesagt, boah, geil, ja.
So man selbst.
Da kann ich dir aus der Praxis sagen.
Ist ja egal.
Also ich hatte den Voyager mit auf der Bühne, weil der sich einfach auch soundtechnisch gut durchgesetzt hat.
Ja, das ist ja das Premiere, aber trotzdem, man hat Moog auf der Bühne. Moog kennt fast jeder.
Ja, aber es hat auch einen Grund, weil du, wie gesagt, wenn du dich zum Beispiel gegen eine E-Gitarre durchsetzen willst, da brauchst du halt ein bisschen Umf, sonst wird das nichts. Und wenn du, ich stell mir gerade vor, wenn ich in so einer Jazz-Kombo spielen würde, es hat schon einen Grund, warum die ganzen Jazzmusiker alle einen Mini-Moog dabei haben und keinen Korg MS-20.
Ja. Mhm. Wobei der sich schon durchsetzen kann, aber da musst du halt wissen, was du machst, oder?
Ja, und er klingt aber nicht so schön.
Nee, dafür klingt er halt böse.
Das gereicht.
Ja, das...
Ja, ich meine, weißt du, also... nehmen wir das andere Beispiel, schlechte Korg-Workstations aus den 90ern. N364,
ja.
Wow. Oder jede fucking Metalband in den Nullern hat das Ding gejagt. Das ist teilweise für irgendwie knapp um Neupreise durch die Kleinanzeigen. Warum? Weil Thomas Holopainen von Nightwish einen hatte. Und also ich weiß noch, wie die Leute steil gegangen sind, dass der Keyboarder von Sonata Arctica einen PC3 von Kurzweil auf die Bühne gebracht hat. So nach dem Motto, aber das ist kein Triton, das kann nicht klingen, oder? Und dann Kurzweil streichern, oder? Hat natürlich alles weggefegt damit, oder? Also es gibt natürlich so Instrumente, die so ein bisschen symbolisch für ihr Genre stehen, aber ich finde, das ist etwas, was ich finde, das hat sich in der Analogwelle auch noch nicht so wenig breit gemacht. Ich glaube, den Minilog, den spotten die meisten inzwischen, weil der einfach ikonisch ist. So ein bisschen. Den Microkorg sowieso. Aber so die, so Nords natürlich, weil die rot sind, weil die auch jeder kennt. Moogs, aus den Gründen, die Sascha schon genannt hat. Aber eben, also ich sehe Prophets mehr und mehr. Ich sehe.
Also du siehst aber keine Indie-Band, die eine Novation Mono Station zum Beispiel auf der Bühne hat. Oder
nee, weil die auch einfach viel zu teuer sind.
Oder einen Elektron Analog 4 oder ein Vermona 14. Das siehst du halt nicht.
Nee, also 14 sowieso nicht. Der kostet, das sind Preisregionen und noch Limited. Also der hat ja, glaube ich, nicht mal Speicher, oder? Also das ist kein, also ein Gerät ohne Bühne, also abgesehen von irgendwelchen Elektro-Frickel-Geschichten willst du auf der Bühne, willst du Speicher haben oder du willst ja deine Sounds reproduzieren. Ich weiß noch, wie Stahlberger war das, glaube ich, der mit seiner Band da war, also oder ich, es war, glaube ich, Band, ja, es war die Bandtour. Da hatte der Kollege hatte ein JP8, also 8000 dabei von Roland, die alte Trans-Hupe. Und der andere Kollege hatte ein Korg Nautilus dabei, einfach für die mehr so, also die weniger Synthi, mehr Workstation
Sound.
Ja, und der Punkt war, es gab einen Break in der Show, nämlich vor dem zweitletzten Song, glaube ich, wo er den 3 Minuten reden musste, damit der Kollege mit dem JP8000 eine 21-Punkte-Liste durchgehen musste, um dieses Gerät quasi richtig einzustellen auf diese Kombination. Weil er halt irgendwie mit links den Nautilus des Kollegens ansteuern musste, mit rechts irgendeinen Portamento-Sound spielen, und das war halt auch schwer, und der hat irgendwie schon gesagt, na, zu mir, ja, nächste Tour nehmen wir den nicht mehr mit. Das müssen wir jetzt anders hinkriegen.
Ich hatte einmal bei einem Radiokonzert, was wir hatten, da haben wir im FSK Radio Hamburg, hatten wir ein Live-Konzert gemacht. Eine Stunde lang haben wir gespielt, irgendwann nachts um 2 Uhr oder so. Von 2 bis 3 Uhr haben wir da irgendwie nachts Live-Musik gemacht. Ich glaube, das haben vielleicht in Hamburg vielleicht 5 Leute gehört oder so. Keine Ahnung, die nicht schlafen konnten. Egal. Ja. Ich hatte halt meinen Voyager dabei der natürlich Presets hat. Und ich hatte eine Novation Ultra Nova dabei, die sich klanglich gar nicht durchsetzen konnte gegen den Oberheim Matrix von meinem Kollegen. Mit dem Voyager kein Problem. Die Ultra Nova hast du einfach nicht gehört. Ich konnte machen, was ich wollte. Vielleicht haben wir auch schlecht gemischt, ich weiß es nicht. Und ich hatte einen Döpfer Dark Energy dabei. Das war das erste Mal, dass ich den mit hatte, und das war auch das letzte Mal, dass ich den mit hatte. Ihr könnt verstehen, warum, ne?
Was hat er gemacht?
Das Umpatchen ist einfach scheiße. Nein, das Umpatchen war scheiße. Du bist da mittendrin und sollst denn da irgendwie das Ding umpatchen? Nee. So, wenn du im Live-Kontext, und wenn es nur eine Jam-Session ist, quasi, da willst du sowas nicht machen. Es macht keinen Spaß. Du brauchst Presets.
Das ist genauso wie Ladepausen. Warum bin ich früher mit 2 RM1X und 1 Sampler auf die Bühne gegangen?
Ja, weil von Diskette mit einer Ladegeschwindigkeit von Kilobits pro Sekunde es einfach scheiße langsam war.
Weil der Speicher der Events, nicht der Noten, der Events, 1 Million war. Und wenn ich dann den mich voll hatte und so weiter, so komplexe Patterns abgefeuert habe, da musste ich zwischendurch nachladen. Und den Sampler musste ich ja auch nachladen. Und das hat 10 Minuten gedauert oder so. Da musste ich in der Zwischenzeit irgendwas anderes laufen lassen.
Tja.
Das ist genauso fürchterlich.
Und nicht jeder hat einen Klaus Kinski in sich, wo er dann anfängt, sein Publikum zu bepöbeln.
Ja.
Eine halbe Stunde lang.
Du Wurm!
Komm doch her, ich schlag dir die Fresse ein.
Oh. Aber Novation Base Station sieht man natürlich überall. Also das ist so der
Bass Synthesizer. Aber die Zweier, nicht den Einser.
Klar, die Einser ist ja gefühlt retro. Also, aber die Zweier ist wirklich gefühlt überall. Also ich kann ja auch sagen, das wird der neue Mic für Korg. Wenn die den nicht irgendwann überarbeiten, sondern einfach bis 20 Jahre weiter produzieren, dann, ich glaube, 14 Jahre, also, nee, warte mal kurz, wann kam die raus? 2013? Ja, 11 Jahre hat die jetzt auf dem Buckel. Also, ich vermisse meine.
Ich glaube, die verkauft sich.
Gibt's so Tage, da vermisse ich sie ein bisschen. Ja, die verkauft sich wie blöd. Also,
das ist, also ich mochte den, ich hatte den da und ich mochte das Filter nicht. Ich hatte versucht, so ein paar schöne Filtersweeps im Bassbereich irgendwie hinzukriegen, wie ich das von meinem Voyager gewohnt war. Mhm. Das habe ich damit nicht hinbekommen. Ne? Deswegen hoffe ich jetzt, dass das vielleicht mit dem Waldorf Pulse 2 irgendwie geht. Ich habe da so ein paar Videos, so ein paar Sachen gehört, wo ich denke, so, es könnte klappen. Das nächste, was ich ausprobieren werde, ist dann den Studio Electronics Roland Synthesizer, den SE02.
Ich dachte, du hast alle Boutiques
den verkauft.
Willst du jetzt wieder anfangen?
Ja.
Nee, das ist ja ein Studio Electronics. Ist ja nochmal was anderes.
Das ist
aber den hatte ich. Nee, warte, den habe ich im Laden, hatte ich den einmal angetestet und ich fand den haptisch so scheiße. Die Drehregler sind so schwergängig, da brauchst du eine Zange für teilweise. Für einige Parameter.
Das ist Suchtverlagerung bei Thomas.
Ja,
findest du?
Das habe ich mal.
Ich habe was gelesen gehabt, die Tage, da dachte ich mir so bemerkenswert. Vermona bringt jetzt ein 19-Zoll Gerät raus und das ist ein Federhall.
Das ist aber nicht neu. Das haben sie schon seit Urzeiten im Programm.
Ja, aber das haben sie wieder neu aufgelegt.
Also, wie neu?
Ja, neues Gehäuse, neu.
Ja, wie neu? Also das war doch schon mal neu. Also sie haben es schon zum zweiten Mal neu rausgebracht.
Und ich finde das bemerkenswert, dass man so ein Produkt halt so lange noch so pflegt.
Also momentan machen sie viel Euro-Rack-Modular.
Genau, ne? Da machen sie ganz viel. Hm?
Da sind sie sehr aktiv. Wahrscheinlich verdienen sie damit ganz gut. Effektgeräte. Sie haben den VSR 3.2 als 19 Zoll, als kleines 19 Zoll. Dann haben sie den DSR3, das ist der Dual Spring Reverb, den haben sie auch schon seit Jahrzehnten im Programm. Und sie haben dann noch den mit einer Tube drin, also hier mit einer Röhre. Das nennt sich dann Retube Verb. Ja, und dann haben sie, das war es eigentlich. Also, weiß nicht, was ist daran neu jetzt? Anders neu oder wie?
Vielleicht nicht, vielleicht haben sie die Überträger neu gemacht, keine Ahnung. Ich fand das nur so bemerkenswert, dass halt so ein Produkt so lange auf dem Markt ist und vor allen Dingen auch so, wie nennt man das?
Eine Nachfrage besteht?
Ja, eine Nachfrage, ich meine, klar, dass eine Nachfrage besteht, aber ich meine, wenn ich doch hingehe, mir einen Federhall hole, dann habe ich einen Federhall. Mhm. Dann brauche ich keinen zweiten und keinen dritten im Studio.
Ja, dass es immer noch Leute gibt, die einen Federhall kaufen. Aber du bringst mich auf einen guten Punkt, weil wir haben ja gerade von live gesprochen. Ich habe den Eindruck, Presets und Programming, da stehe ich immer noch dahinter, auch jetzt als jemand, der das sich tatsächlich vorbereitet. Also ich habe auch schon Spuren on the fly neu gebaut im Ableton, also so ist ja nicht. Aber dann halt bei Gigs, die einen Jam-Charakter hatten. Aber Effektpedale, also sowohl Gitarren-Effektpedale als auch zweckentfremde digitalen Effektpedale, auch so Trigger-Scheiß und Euro-Rack vor allem. Das habe ich den Eindruck, das kommt immer mehr. Weißt du, dass Leute quasi neben ihren haptischen Instrumenten, Gitarren etc. noch so auf Brusthöhe quasi oder so auf Bauchladenhöhe noch so ihren Effektständer rumstehen haben. Sei es am Bühnenrand.
Was meinst du, warum Schneiders Laden... Warum Andreas Schneider in Berlin jetzt zwei neue Läden aufgemacht hat.
Was?
Ja. Hast du das nicht mitbekommen?
Nee, das ist auch total mir vorbeigegangen.
Also den einen Laden am Cottbusser Tor, den sie da hatten, der macht jetzt nur noch Retouren. Und okay. Er hat zwei neue Standorte in Berlin jetzt aufgemacht. Der eine spezialisiert auf halt Euro-Rack und den anderen halt für so Standard-Synthesizer-Kram.
Klar, macht ja auch irgendwo also, Sinn.
Man weil könnte sagen... Schneider geht es nicht schlecht.
Also Jazz Music drüben hat dich gemacht, aber ich glaube, Schneider hat einen Riecher. Ja.
Ich meine, Schneider hat ja auch sehr viele analoge Klamotten im Angebot, die gut sind. Ja,
vor allem hat er Ahnung von dem Scheiß, den er da verkauft.
Und die haben den ganzen Boutique-Kram, den verkaufen sie halt. Und er ist halt, Schneiders Laden ist halt immer noch
ist ein Name.
In Deutschland die einzige Anlaufstelle für bestimmte Produkte, die du halt nur auch dort kaufen kannst. Sonst musst du halt im Internethandel und mit Zoll und so weiter. Und er hat ja auch noch einen Großhandel mit Alex Four.
Stimmt, den gibt's auch. Ja, aber ich glaube eben so diese Effektebene, also dieses Nerdtum, selbst der fucking Schlagzeuger von Was Rufus du Soll? Also der auch, ja, das weiß ich auf jeden Fall. Aber es war noch irgendwie anders. Ich rede jetzt nicht von ich rede jetzt nicht nur von den Großen, die halt hinter sich noch so einen dicken Modularschrank haben. Danny Carey bei Tool zum Beispiel. Der macht jetzt also auch so noch so ein bisschen seine Electronics. Aber so dieser Live-Zugriff in Effekte. Weißt du was, auf dem Boden hast du quasi deine Multitretmine, irgendein so ein Bossgerät. Das war auf diesem Screamo-Kanal es gibt so ein irgendwelchen Abrisshöllen, halt irgendwelche komplett kaputten Partystreams, oder hast du so vorne so Math-Proc-Bands, weißt du, so zwei Gitarren und ein Drummer, oder die spielen komplett kaputten Scheiß, irgendeiner schreit noch ins Mikro, oder es ist komplett kaputt, aber da steht so auf Bauchladenhöhe steht so ein Stativ mit Effekten drauf, oder? Und da jagen die irgendwie alles durch, oder? Und da greifen die Leute live rein. Du hast schon deine Presets für deine Sounds am Boden, aber du hast noch einen ganzen Spieltisch für diese Effektvideos. Und da ist Eurorack drauf, da sind Gitarrenpedale drauf. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder sehr krass. Und ich glaube auch dafür so der Federhall-Aspekt. Ja, natürlich. Also klar brauchst du einen.
Vielleicht entsteht dadurch ja dann auch die neue deutsche Welle 3.0. Oder 2.0.
Du bist schon so ein bisschen zwanghaft, oder?
Hat Thomas sich jetzt als neurountypisch geoutet?
Keine Ahnung.
Ich müsste mal so einen Test machen, habe ich noch nicht versucht. Gibt's, glaube ich, auch online, ne?
Also dieses Screenings-Test.
Ja.
Solange du nachher einen Tumblr-Blog eröffnest und dann deine Selbstdiagnose ausschlachtest.
Masturbieren Sie gerne und hauen Sie sich dabei auf den Kopf.
In diesem Sinne.
Schnitt.
Ich sag doch, Egon Kowalski.
Schnitt. Wir waren bei Klaus Kinski. Jetzt kommst du mit Selbstkasteiung. Also wirklich. Warum sind wir jetzt so weit abgeschweift und vor allem im Niveau gesunken? Wir hatten doch gerade so ein spannendes Thema.
sind natürlich ein Niveau gesunken.
Kleine Effektboxen, kleine Eurorack-Modularsysteme, um Gitarrensounds zu verhackstücken.
Fand oder Vocals, oder?
Weil du wieder deine repressives Verhalten gezeigt hast.
Warte, pass auf. Jetzt kommt's. Jetzt kriege ich den Bogen. Kleine Effektboxen. Das ist also auch der Grund, warum die Firma Duprec, die den Stylophone herstellen, warum die jetzt quasi auch so einen kleinen analogen Synthesizer angekündigt haben. Den, wie heißt das Ding? Oh. DSM-1? Nee, DSM-2? Und die haben ja gleichzeitig einen Termin angekündigt.
Stimmt, da war ja noch was.
Mit Ständer. Und die Dinger klingen zumindest in den Demos, die man so gehört hat. CPM DS2 ist ein Drone-Synthesizer mit Eurorack-Patchbuchsen. Das wäre tatsächlich für so eine Indie-Band, die Neue Deutsche Welle 4.0 spielt oder 5.0, glaube ich, ziemlich geil, oder?
Heißt das wirklich DSM-2?
Das ist die Dronebox, ja.
Okay, weil
TPM DS2, Compact Portable Modular Analog Drone Synthesizer. Und das Stylophone Theremin, Portable Pitch Theremin with Slide Control. Und diesen CPM DS2, den kannst du sogar aus diesem kleinen Plastikgehäuse rausnehmen und kannst den in ein Eurorack-System schrauben. Der kann dann nämlich darüber dann auch mit Strom versorgt werden. Und klingt geil. Hat basiert auf dem, wie heißt der Chip hier? 3340. Auf dem ZEM.
Aha. 3340?
Steht hier in der Beschreibung. Warte, wo steht's hier? Entschuldigung, hier. Zwei Analog 3340 Oscillators und zwei Analog 3320 Filters.
Die kommt von Texas Industries und kosten 77 Cent das Stück.
Aha. Und die ganze Kiste kostet, warte mal, was hatten Sie gesagt? 239 Euro.
Music Tribe produziert dies.
Die kommen von Behringer, genau, von
Uli. Im Endeffekt ist das aber alles Texas Industries. Wir sind alle mit Texas Industries gelabelt.
Ja.
77 Cent. Ein VCO. Nichts Besonderes.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, für eine Indie-Band als kleine Kreischbox, um da was durchzujagen und so ein bisschen was Quietschiges zu haben, um die Gitarren vielleicht nochmal zu ergänzen. Lustig.
Vor allem kannst du das Ding auch als Sub-Oszillator verwenden dafür.
Und vor allem, das ist für Tobi auch was, da kann er nämlich mal den Einsatz von LFOs üben.
So. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Haben wir noch. Worüber wollten wir eigentlich reden?
Eigentlich wollten wir über das reden, was man im Studio braucht.
Ja, das machen wir nächstes Mal.
Jetzt haben wir darüber geredet, was man auf der Bühne braucht. Das ist doch auch gut.
Das ist doch auch gut, ja. Und dann haben wir noch
über. Und dass man vielleicht 10-minütige Ladepausen für Saschas RM1X mit Klaus Kinski Talk überbrücken könnte.
Ja, oder mit Backups seiner Sachen.
Backups seiner Sachen.
Auf physischen Medien.
Nein, das war einfach eine Laberfolge, weil wir haben uns schon wirklich lange nicht mal hingesetzt und unterhalten.
Ja, stimmt.
Ja, weil ich zwischendurch auch krank war. Genau, und Tobi wollte eigentlich auch in Urlaub. Warst du jetzt im Urlaub?
Nee, ich habe Fasnacht gemacht. Und dann einfach irgendwie, also während wir da auf Halde gearbeitet haben, habe ich einfach sehr viele Dinge weggearbeitet. Nach dem Motto, jetzt sind sie weg, jetzt kann ich wieder zwei Gänge runterschalten und das tut ganz gut im Moment. Nee, Urlaub mache ich dann, glaube ich, wenn ich ein paar Momente komplett off habe und mich dann einfach verziehen kann. Idealerweise, wenn die
also nicht
wenn
mehr im März, so oder?
Fertig ist. Nee, also jetzt mit der ganzen medizinischen Geschichte wird's ja, das wird jetzt in sich noch tricky. Ich habe festgestellt, an der Fasnacht, mein linkes Knie ist so ein Thema für sich. Das zeige ich jetzt morgen mal beim Hausarzt. Und noch dieses und jenes. Aber wenn ich mal tatsächlich mal wieder ein paar Tage hintereinander keine Termine habe, dann ich will noch weg. Das ist eigentlich der Plan. Aber im Moment ist tatsächlich, also ich habe ja damals gesagt, Überarbeitung, Überanstrengung etc., das ist tatsächlich ehrlich, während ihr da quasi ohne mich einmal schlafen gegangen, einmal vom Trecker überfahren, quasi ohne mich die Gäste interviewt habt, übrigens sehr schön gewesen, habe ich halt, sagen wir mal, Dinge gemacht. Von daher, ich bin eigentlich, bis auf natürlich das ganze offensichtliche Elend und so jetzt, aber nee, bin eigentlich sehr stressfrei gerade.
Sehr schön.
Außer diese eine Ankündigung von gestern. Diese eine Ankündigung von gestern mit den neuen MacBooks, die billiger sind als meine eigenen. Dann habe ich die Benchmarks gesehen, habe gedacht, ja gut, irgendwann musst du ja kaufen.
Also dadurch werden deine Macs jetzt nicht schlechter.
Richtig, genau das.
Aber Tobi hört sich ja fast tiefenentspannt an.
Es sei denn, er fängt jetzt an, hier wieder eine Schnittarie draus zu machen, sondern das schneidet.
Ich schneide gar nichts. Das schneidet der Raumwelle.
Ja, das kriege ich schon hin.
Genau.
Das mache ich schon.
Dann gucke ich mal, dass ich, schnacken wir dann nachher nochmal drüber offline im Trello.
Genau.
Nicht im Trello, im Dingsbums, im Slack.
Und übertragen das Ergebnis ins Trello.
Genau.
Mit diesen Worten. Seid alle so kompliziert geworden.
Mit diesen Worten schließen wir diese Runde und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn es von Sascha heißt.
Der Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Tschüssi.
Tschüss.
Tobi 6. Setzen. Ja.